Und wir laufen schon.
Und wir haben ja bei Picknick am Wegesrand die Tradition, nicht anzumoderieren, so richtig.
Ist das so?
Ja,
das, ich habe das alles so vergessen.
Ja.
Dann fangen wir einfach an.
Ja.
Miriam, du hast uns quasi wieder zusammengerufen, ne?
Ja, die Idee war ja nicht von mir. Jemand auf Twitter hat das ja vorgeschlagen. Und ich fand es dann aber eine gute Idee, weil dem Ganzen ging ja voraus, dass jetzt, wo die neue Dune-Verfilmung gekommen ist, irgendwie ich aus verschiedensten Ecken und unter anderem auf Twitter gesehen habe, dass Leute gesagt haben, ach, zur Vorbereitung höre ich nochmal euren alten Podcast. Dann bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil
ach, richtig.
Das war's. Ein Geständnis, ich hatte damals ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das eine Sternstunde der Podcast-Geschichte war, weil unsere Diskussion auch so sehr zerfasert ist und wir zwischendurch angefangen haben, uns grundlegende Gedanken über den Nahostkonflikt zu machen. Und normalerweise ist das was, wo ich immer denke, da rede ich lieber gar nicht drüber, da halte ich gepflegt die Klappe. Und deswegen dachte ich, jetzt ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit für Redemption, sowohl für den Film als ja. auch für uns mit diesem Podcast. Hat voll eine tolle Idee. Ich hatte sofort Lust.
Ja, ich auch. Ich habe mich gefreut und auch, dass ihr beide gleich voll in Flamme wart.
Das war, klar. Aber eigentlich war das immer so geplant, dass das ja eigentlich so ein Aufhänger ist für interessante Gästinnen und dass es dann in alle möglichen Bereiche hineingeht, war eigentlich immer so auch Sinn und Zweck des Gesprächs. Aber vielleicht bleiben wir heute unter dem Eindruck des Films, den wir gerade eben gesehen haben, nämlich die Neuverfilmung von Dune.
Genau, ich wollte noch eine
Thema.
Genau, ich wollte noch hier eine Sache sagen, und zwar zu unserer alten Folge, die wir aufgenommen hatten, zu der alten Verfilmung, nämlich von Dune. Das war übrigens die Folge 16 von Picknick am Wegesrand im August 2016, also vor etwas über 5 Jahren haben wir die Folge aufgenommen. Und Gregor, da hast du deine wahrsagerischen Fähigkeiten bewiesen. Wahrscheinlich bist du auch ein Nachfahre oder gehörst zur Blutlinie der Bene Gesserit oder so. Bei Minute 33 in dem Podcast sagst du nämlich voraus, dass Dune in ein paar Jahren nochmal verfilmt werden wird. Und da sagst du im Brustton der Überzeugung, ich bin mir ganz sicher, dieser Stoff, da wird sich nochmal jemand dran machen und wird das nochmal verfilmen. Und das fand ich natürlich jetzt nochmal sehr schön.
Das waren aber jetzt die Low-Hanging Fruits der Bene Gesserit. Das dürfen auch nur so Männer noch.
Aber vielleicht hattest du ja auch schon so geheime News über die Production-Info oder so.
Oder er sagt es, oder er hat es zu jedem Film vorausgesagt.
Dass der nochmal verfilmt.
Und wir zählen jetzt ihm die anderen 19 Mal, die nicht stattgefunden haben.
Ja, aber das ist wie Dracula. Wie viele Dracula-Verfilmungen gibt es? Wie viel von King Kong? Also.
Du hattest das Gefühl, es liegt in der Luft und dann ist es passiert.
Ja. Vor allen Dingen, weil inzwischen so viel an Tricktechnik und auch an Ernsthaftigkeit und Seriosität in diese Verfilmungen gesteckt werden, die nun diese Hauruck-Dino De Laurentiis-Produktion trotz David Lynch damals nicht hat stemmen können. Und wo man auch, was war eigentlich unser Fazit zu diesem zur David Lynch-Verfilmung?
Also ich habe mich durchgequält und fand es blöd.
Kaspar, den Film oder den Podcast?
Darüber. Den Film. Ich muss sagen, den Podcast fand ich jetzt beim erneuten Anhören gar nicht mehr so schlecht. Also ich fand ihn deutlich besser, als ich in Erinnerung hatte. Ich dachte, ach, ganz so viel Blödsinn haben wir eigentlich doch nicht erzählt, war schon okay. Aber der Film, ich fand den Film, die Lynch-Filmung fand ich blöd, und Kaspar hatte die sogar auch nur zur Hälfte geschaut und sich dann so verarscht gefühlt, dass er gesagt hat, das will er sich gar nicht zu Ende antun. Und dann haben wir in dem Podcast im Wesentlichen darüber geredet, dass du die ganze Zeit versucht hast, uns diese grundlegenden, tollen Konzepte auch aus dem Buch und die ganze Hintergrundgeschichte und diese ganze Production-Evolution und so nahe zu bringen, und Kaspar und ich waren so, the crowd goes mild. Ja. Also wir waren einfach nicht so richtig im Sturm begeistert, aber, wie du es gerne gehabt hättest.
Aber generell, Kaspar, ich glaube, du und ich, wir waren schon irgendwie begeistert von Miriam als Gästin, oder?
Beide. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, es gibt so einen Nach-Podcast-Effekt, der eigentlich immer gefühlt bei mir, und ich habe jetzt auch schon ein paar Episoden produziert, dafür sorgt, dass ich immer blöd finde im Podcast.
Ja, du hast schon sehr viele Podcasts.
Genau, also auch die anderen Podcasts, die ich mache nach dem Podcast, ist immer so ein emotionaler Downer und dieses Gefühl, nur Blödsinn geredet zu haben.
Das hatte ich bei mir.
Und ich muss mir es ja meistens dann auch nochmal anhören und dann finde ich es noch blöder. Und dann kommt meistens, nicht immer, aber meistens das Feedback, dass es doch irgendwie ganz gut aufgenommen wird. Ja. Deswegen bin ich aber froh, dass du jetzt nicht wütend warst und gesagt hast, nein, ich mach doch nicht mit euch.
Nein, nein, ich hatte wiederum Angst, dass ihr das jetzt blöd aufnehmt, wenn ich sage, ich hatte das Gefühl, wir haben uns so zerfasert und so viel wirres Zeug erzählt. Aber
das Zerfasern wie gesagt, war eigentlich das Konzept.
Okay, gut. Bisschen, na dann ist das ja erfüllt gewesen. Und wie gesagt, mit so 5 Jahren Abstand fand ich es dann auch eigentlich gar nicht so schlecht.
Das war immer so ein bisschen so ein Gesprächseinstieg, über das dann was passiert. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Ich bin dann irgendwann raus und habe gesagt, ich will nicht mehr, ohne dass wir das abgeschaltet haben, die Website picknickamwegesrand.cc oder so. CC, die gibt es ja noch und du hast sie ja auch gerade jetzt mal gefixt, damit man das auch auf der Website hören kann, habe ich gerade erfahren. Und aber was mich so gestört hatte, war, die Vorbereitung kostet Zeit, je nachdem, wie stark man es angeht, irgendwie einen Tag. Dann Podcast, also ich sage jetzt mal den Film gucken, gleich mit in die Vorbereitungszeit. Mhm. Podcast etwa 3,5 bis 4 Stunden, wenn man es quasi so brutto sieht. Und dann kommt der lange Tag des Anhörens und der Shownotes. Und dann habe ich ja so ein bisschen überperfektionistische Shownotes Philosophie gehabt. Und wenn mir das jemand bezahlen würde, wäre es gerade noch so okay, aber es einen ganzen Arbeitstag nochmal und irgendwie ohne konnte ich es aber auch nicht vertreten.
Verstehe ich. Ich habe jetzt bei den ein, zwei Podcast-Folgen, jetzt machen wir so einen Meta-Podcast, aber es ist ja trotzdem
interessant. Ja, also nach 5, nach 3,5 Jahren Stille kann man auch mal ein bisschen Meta
werden. Ich mache jetzt automatische Audiotranskription manchmal an, was ziemlich witzig ist natürlich, weil natürlich 80% funktionieren und 20% oder sagen wir 80% funktionieren, 15% sind okay und 5% sind
der reine Wahnsinn.
Gleiten in leichte Beleidigungen ab irgendwie. Aber ich bin von diesem Shownote-Perfekt auch einfach runter, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ich mache lieber eine Podcast-Episode mehr als Shownotes.
Ja. Und es guckt sich wahrscheinlich auch niemand an.
Ich höre ja auch sehr viele Podcasts. Ich gucke schon ab und zu in die Shownotes, wobei ich meine, mündige Menschen sind meistens auch in der Lage, was selber zu googeln und zu finden.
Genau.
Es ist, man macht das sozusagen den Hörerinnen und Hörern nur, man erspart ihnen einen zusätzlichen Schritt im Wesentlichen. Und das ist schon schick und das ist auch nett. Und manchmal gibt es ja auch Sachen, wo man vielleicht nicht weiß, wie die geschrieben werden und wonach man googeln muss oder so. Aber grundsätzlich funktioniert ein Podcast auch mit schlankeren Shownotes.
Ja. Mhm. Also lieber eine Episode mehr als, als mehr Shownotes, oder? Würde ich auch. Mhm. Ja. Genau. Wir sind alle weiser geworden. Mhm. Hm. Ich habe den Film gestern nochmal gesehen.
Den alten.
Den alten. Mhm. Und ich kann ja ganz kurz mal sozusagen nochmal zurück, weil ich habe ja die Folge nicht gehört, deswegen ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gesagt habe. Aber ich habe auch an unsere Podcast-Folge gedacht, weil ich schreibe ja seit vielen Jahren nebenbei eine Dissertation und habe Dune gerade eingebaut in die Dissertation, weil ich mich gerade mit den, also ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit den 60er und 70er Jahren, mit Programmiergeschichte, also wie man programmieren lernt, und gerade damit, wie der Maschinenbegriff in den 70er Jahren und 60er Jahren entsteht. Und Dune stammt ja aus den 60er Jahren, also von 65, der erste Band. Und was im ersten, im richtigen, also nicht im ersten, also in der Verfilmung, über die wir von 84, über die wir gesprochen haben, stärker herauskommt als das, was wir heute gesehen haben, ist dieser Maschinenkonflikt, der da noch in der Vergangenheit stattgefunden hat.
Diese Ablehnung.
Genau.
Dass man das so überwunden hat. Man hat quasi das Zeitalter der Maschinen und der Technik gestützten Zivilisation überwunden. Genau.
In einem Dschihad, ein Begriff, der wahrscheinlich, nehme ich mal an, vermieden wird jetzt wie sehr, sehr stark in der neuen Verfilmung.
Achso, wir müssen natürlich sagen, wir haben die deutsch synchronisierte Fassung jetzt gesehen, damit wir
bei dem neuen Film.
Ja. Damit wir möglichst viel einfach mitbekommen,
weil wir befürchtet haben. Genau, ging nicht mehr,
Ja, genau. Und also meine Befürchtung war, dass ich bestimmte Details jetzt vielleicht doch nicht mitbekommen würde, weil das Englisch verschliffen ist oder gerade ein Shai Hulud gerade oder der Wurmklopfer irgendwie drüber gedappt ist.
Ja, also ich hätte schon gerne in Omo geschaut. Wir hatten jetzt Pech, weil zu der Uhrzeit, die wir wollten, gab es das eben nicht mehr, stand nicht mehr zur Verfügung. Und ich hatte gehört, ich habe seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren keinen Film mehr in deutscher Synchronisation geschaut, aber es war auch nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte.
Ja, okay.
Ich fand, das war eigentlich ganz in Ordnung. Ich hatte nur gehört, dass die Originaltonspur jetzt von dem neuen Dune-Film, von dem Villeneuve-Film, dass da die Schauspielerinnen und Schauspieler doch teilweise arg nuscheln oder ja, Dialekt sprechen oder irgendwas. Und da ist das vielleicht eine begründete Sorge gewesen von dir, Gregor, also, dass man dann nicht alles mitschneidet.
Also gerade, wo du Villeneuve ansprichst, der hat ja auch den Blade Runner 2049 gemacht. Den habe ich, glaube ich, in der OV gesehen, ohne
Untertitel.
Ohne Untertitel. Englisch hätten vielleicht auch schon geholfen. Mhm. Und er ist in so eine dumpfe Pro-7-Blockbuster-Geschichte an irgendeinem Sonntag oder Samstag habe ich mir das dann mal angeguckt und habe den Film überhaupt erst richtig verstanden.
Aber Kaspar, du warst eigentlich noch bei der alten Verfilmung.
Genau, ich war, Butler's Jihad war das Ding.
Genau, ich wollte eigentlich,
die Überwindung dieser
ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich ein bisschen ausgesöhnt habe mit dem Stoff, weil ich plötzlich weil ich habe ja den Film das letzte Mal abgebrochen und habe mich ja dann auch nicht noch intensiv länger mit dem eigentlichen Stoff beschäftigt. Und nun war der Stoff es plötzlich wert, von mir in einem popkulturell analytischen Umfeld zitiert zu werden und dachte so, na, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich den Film auch nochmal geschaut und dachte mir, okay, ich verstehe, warum ich das letzte Mal abgebrochen habe, aber diesmal habe ich es durchgezogen. Und dann war das spannend, den alten Film gestern zu gucken und heute den neuen. Das war eine gute Mischung.
Ja, und wenn wir in 5 Jahren den nächsten Podcast aufnehmen, haben wir dann auch endlich das Buch gelesen.
Dann haben wir das ich. Du hast es gelesen?
Ja, aber schon bestimmt Anfang der 80er.
Ja, als der Film rauskam, vielleicht sogar. Ja.
Nee, ich habe ihn schon vor dem Film gesehen.
Okay.
Und sonst hätte ich den Film damals überhaupt nicht verstanden. Es war ein bisschen wie so ein Schnelldurchlauf.
Ja.
Und ich, des Buchs, und deswegen wusste ich, was die da meinen.
Ja.
Aber es hatte nur so szenische Elemente. Also es war ein Desaster. Jetzt wollte ich nochmal fragen, es gibt ja auch von David Lynch eine etwas längere, sowas wie ein Final Cut oder sowas Version. Hattest du das?
Das weiß ich nicht.
Der hatte quasi so eine 3-Stunden-Version da zusammengeschnitten und die wurde ihm quasi auf so dieses typische alle 2 Stunden, also so knapp unter 2 Stunden irgendwas so runtergestrippt, dass es halt wirklich nur noch so ein bisschen so Best-of Dune-Elemente hatte.
Es war auf Netflix und es war definitiv nicht 3 Stunden und ich hatte das Gefühl, nachdem ich eben die Neuverfilmung gesehen habe, dass ich verstanden habe, was ich eigentlich im ersten Film gesehen habe. Also wurden so Missing Pieces plötzlich so und in einer ruhigen Sprache auch teilweise erklärt. Ich dachte, das ist da passiert. Also das, was du gesagt hast.
Genau, und dafür muss man ja auch sagen, ist jetzt der die Villeneuve-Verfilmung von Villeneuve etwa 2 Drittel des Stoffs aus dem ersten Band der klassischen Trilogie von Frank Herbert. Es kamen dann ja noch ganz viele
noch Bände hinterher. Ja, auch als er schon gestorben war, ist die Reihe weitergeführt worden. Ja. Was ich ganz interessant fand, was ich zwischendurch gedacht habe, als wir jetzt den neuen Film gesehen haben, auch vor 5 Jahren in dem Podcast, wo du übrigens auch schon über diesen längeren Cut von Lynch und den kürzeren und so weiter viel gesprochen hast, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, dass du auch viel von dem Buch erzählt, dass eigentlich auch dieses ganze erste Buch sich wie ein endloser Prolog anfühlt. Also, dass du irgendwie sozusagen schon 90% des Buches gelesen hast und immer noch das Gefühl hast, die Geschichte hat gar nicht richtig angefangen. Und ich finde, das Gefühl haben sie jetzt in diesem Film auch sehr gut transportiert. Ja. Ich hatte das Gefühl so, eigentlich, ich wusste das ja und ich kannte auch die Geschichte und den alten Film gesehen und auch nochmal alle Wikipedia-Artikel gelesen über die ganze Reihe und die ganzen Konzepte und so. Aber dieses Gefühl von, es ist eine endlose, ewig währende Einführung, das hat sich sehr gut transportiert, auch
Prequel,
in die neue Verfilmung.
Es ist schon das Prequel. Irgendwie hat man so das Gefühl, bevor die Serie,
Ja, ich habe mir überlegt, weil viele Elemente doch mit Game of Thrones übereinstimmen. Ne? So, also irgendein mittelgroßes Haus kriegt auf einmal eine große Aufgabe und sofort ist der Herzog oder der Vater tot. Ne? Das von Winterfell, der...
Ich habe nur eine halbe Folge Game of Thrones gesehen.
Ach so, okay, aber dann... Stimmungsmäßig ist da, finde ich, vieles jetzt gemeinsam und ich hatte mir überlegt, ob man es nicht vielleicht schlauer gewesen wäre, einfach so eine mega Fernsehserie draus zu machen.
Ja, das fandest du vor 5 Jahren auch. Das hast du vor 5 Jahren im Podcast auch gesagt, dass du findest, das hätte in einem Serienformat erzählt werden müssen, damit man vor allem diese ganzen interessanten, dahinterliegenden Konzepte stärker exploren kann. Ja. Weil das habe ich auch gedacht in dem Film jetzt. Ich habe zwar das Buch nicht gelesen, aber wie gesagt, durch die Wikipedia und was bedeutet das und was steht dahinter und so weiter, hatte ich schon auch das Gefühl, dass hier sehr viel angedeutet wird. Und für Leute, die den Stoff kennen, sind sozusagen etliche Ostereier da versteckt gewesen, aber für alle anderen geht das so über dem Kopf hinweg und sozusagen man geht gar nicht so in die Tiefe, auch obwohl dieser Film ja jetzt auch 2,5 Stunden lang war, ein 2,5 Stunden während der Prolog, sind diese Konzepte ja doch immer nur so angeteasert worden. Jetzt nur ein Beispiel herausgegriffen, dass da der Lord Atreides, dass die Jessica seine Konkubine ist und nicht seine richtige Frau, wird nur an 2 Stellen ganz kurz angeteasert. Mhm. An dem Abend vor dem Angriff sagt er zu ihr, ich hätte dich heiraten sollen. Und ich vermute, dass alle, die das Buch nicht gelesen haben, an der Stelle denken, aber die sind doch zusammen wie so eine Familie, er und sie und der gemeinsame Sohn, wieso sind die denn nicht verheiratet? Und dann nochmal später wird von seiner Konkubine geredet, aber wieso, weshalb, warum, warum sind die nicht verheiratet? Auch dieses Konzept, dass sie da diese ehrwürdige Mutter irgendwie sagt, du solltest doch eigentlich Töchter gebären und dann hast du einen Sohn geboren. Warum sie den Sohn geboren hat und nicht die Töchter und ihr Verhältnis und was eigentlich ihre Rolle im Haus Atreides war und dass sie dann die Konkubine geworden ist, das wird ja alles überhaupt nicht erzählt. Mhm. Das findet alles gar nicht statt. Das hätte man tatsächlich in der Serie, glaube ich, sehr gut auswalzen können.
Also sie haben ja viele Sachen, zum Beispiel diese Maschinen, also die Nicht-Computer-Welt wird ja ganz kurz mal durch das Augenverdrehen des Mentaten, der schiebt so seine Augen irgendwie auf Null, dann berechnet er was. Was hat das gekostet? 7, vielleicht 3 oder 5 Sekunden, aber hat eigentlich die ganze Geschichte von Butlers Dschihad so weit erklärt, dass man weitergehen konnte. Wer halbwegs ein bisschen folgt, weiß jetzt, die haben keine Computer, sondern irgendwelche Leute, die so ein bisschen spooky aussehen, weil die wahnsinnig viel Spice fressen und so ein bisschen dabei aufgehen wie so Hefeklöße. Das muss man sich auch denken, ne?
Das wird aber einmal verbal ganz am Anfang kurz erklärt, wo es irgendwie da um den Abbau von dem Spice geht und dass das benötigt wird, dass es nur auf dem einen Planeten das gibt und dass das von der Weltraumgilde benötigt wird, um die Raumschiffe zu steuern. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz cool gemacht, dass die Raumschiffe ja gar nicht so technisch aussehen, weil sie da gar nicht technisch aussehen müssen. Die brauchen keinen tollen Antrieb oder ganz irgendwas.
Organisch, ne?
Genau, sehr organisch, irgendwie so runde Eiformen oder irgendwas oder geometrische Formen, weil die eben gar nicht auf Technik beruhen sozusagen.
Also ganz kurz zu der Szene mit den Augen. Ich habe die anders gelesen. Ich dachte, dass der telepathisch jemandem die Information, das ist eine falsche Interpretation, aber in dem Moment, weil ich habe ja gerade den ersten Teil gesehen und habe völlig vermisst diesen Telepathie-Aspekt, der im ersten Teil, da wird sehr viel in das Innenleben geschaut und man fragt, weil du hörst immer innere Monologe die ganze Zeit und weißt immer nicht, ob die gerade die Gedanken lesen oder nicht von anderen Personen. Und das ist völlig weg in diesem Teil. Und das hatte ich aber kurz bei ihm gedacht, dass der plötzlich wieder so ein Telepath ist. Aber du hast recht, er hat natürlich gerechnet und war ein Computer. Und früher waren ja bei uns Computer auch Menschen. Also Computer war ja mal Berufsbezeichnung. Insofern passt das, glaube ich, ziemlich gut. Ja.
Und aber ein ähnliches Element hätte man vielleicht, um den Konkubinenstatus von Lady Jessica irgendwie klarzumachen, hätte es vielleicht irgendein protokollarisches Element geben müssen, das klar macht, es gibt ja diese Geschichte, wo der Nuntius des Imperators kommt und da ist für uns vom Hofprotokoll uneingeweihte Menschen natürlich irgendwie vielleicht stand die neben oder stand die zu weit von der Seite, dann würde jetzt jeder sagen, ja, die stand ja so weit von der Seite, die Lady Jessica, dann kann sie ja nicht die Gattin gewesen sein.
Aber das ist ja nicht erkennbar.
Aber das ist dann schon für Leute, die wahrscheinlich aus dem Vereinigten Königreich kommen, ist es wahrscheinlich sehr erkennbar.
Aber
ne?
Guck mal, allein sie wird ja die ganze Zeit von allen mit My Lady angesprochen und sie wird von allen als die Lady des Hauses zum Beispiel behandelt. Ja. Und es kommt ja auch keine andere Frau vor. Und es wird auch, also er ist doch eigentlich nochmal mit irgendwem anders verheiratet.
Ja, oder auch nicht. Oder die ist vielleicht gestorben oder die ist vielleicht irgendwo auf Urlaub.
Gut, aber jedenfalls die offizielle Ehefrau wird nicht erwähnt und tritt nicht auf und dadurch habe ich das Gefühl, ist das so ein Element, was nicht so im Vordergrund steht und nicht so erklärt wird und das spielt ja dann später in der Geschichte noch eine Rolle, weil ja hier Paul seine, wie heißt sie?
China, Shia.
Ja, auch nicht offiziell heiratet, wenn ich das im Fortlaufen.
Was wollen wir jetzt schon den zukünftigen Teil? Das ist ja toll.
Wir wollen jetzt etwas, was vor was 1965 geschrieben worden ist, ja.
Ja. Gut. Aber was mir eben noch eingefallen ist, was ich interessant fand, dass du im Vergleich an Game of Thrones, an die Serie denkst, weil ich habe auch so ein bisschen überlegt, was ich so dazu assoziiere. Ich musste im Vorfeld, bevor ich den Film jetzt gesehen habe, den neuen, ich habe zum einen an Herr der Ringe gedacht, an die Verfilmung von, ich weiß nicht, 2003 oder irgendwie so. Und aber auch so ein bisschen an die Welt von Terry Pratchett, also jetzt vom Konzept her, weil, also Terry Pratchett deswegen, weil ich das so interessant finde, dieses Konzept in dem Film, das ja immer nicht so richtig klar ist, ist das jetzt alles übernatürlich oder ist das Social Engineering? Weil das wird ja auch immer angeteased, ne? Die Leute glauben an irgendwelche Sachen, die man ihnen so untergefüttert hat und deswegen glauben sie, dass da ein Messias kommt. Und dann ist aber nicht so ganz klar, ist er der Messias oder glauben die Leute das nur? Und so ein wichtiges Konzept bei Terry Pratchett ist ja dadurch, dass man an Dinge glaubt, werden sie wahr und materialisieren sich und bekommen sozusagen eine Wirkmacht in der Welt. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und Herr der Ringe habe ich deswegen gedacht, weil ich finde, dass diese Dune-Verfilmung gar nicht so, also als ich diese Wikipedia-Artikel gelesen habe, dachte ich so, boah, da sind ja schon, also da hat ja der Frank Herbert doch ein paar ganz interessante Gedanken und Konzepte gehabt. Ich finde aber, dass die gar nicht so gut rauskommen. Also ich glaube, vielleicht auch in den einzelnen Büchern nicht so. Also vielleicht muss man dafür wirklich den großen Bogen von allen Büchern und alles, was er so grundsätzlich über Herrschaft und Technik und Gesellschaft und Religion denkt und so als Gesamtkonzept betrachten. In dem einzelnen Film, zum Beispiel dem, den wir jetzt gesehen haben von Villeneuve, finde ich, kommen diese Konzepte nicht raus. Und was dann übrig bleibt, ist ein Film, der gar nicht so interessante Dinge zu erzählen hat, finde ich, von der Message her, aber der sehr schön aussieht. So. Und das hat mich so stark an die Herr-der-Ringe-Verfilmung erinnert, weil da werden zwar große Dinge gesagt und es wird irgendwie an so was, irgendeinen großen, wichtigen Kontext angeknüpft, aber so, ich gehe nicht aus dem Film raus und habe das Gefühl, jetzt habe ich mal so einen richtig interessanten neuen Gedanken gehabt oder so, sondern meine Augen hatten ein Fest und es sah schön aus. Fertig.
Also Michael, ihr habt jetzt, du hast gesagt Game of Thrones, du hast gesagt.
Und auch, das habe ich noch nicht gesagt, aber sag erst mal was.
Für mich, ich habe natürlich auch überlegt, woran mich das erinnert und mich hat das eher an moderne Star Wars Verfilmungen erinnert, weil ich ja immer ein bisschen schwanke zwischen diesem Bedürfnis eigentlich nach etwas härterer Science Fiction, die bei Star Wars immer enttäuscht wird und das ja eher dieses Space Opera mäßige ist. Und von der Ästhetik her habe ich da viele Elemente gesehen, die ich so aus Star Wars, aus diesen modernen Verfilmungen, dieses staubige Kopftücher umhaben in der Wüste. Das war es und auch, was jetzt in dem Film von wirklich Science Fiction rüberkam, das war so viel wie bei Star Wars. Also relativ wenig und es ging eher um diese Konflikte gut gegen böse, Moral und so. Also das war so für mich das, woran mich das erinnert.
Das stimmt, wobei ich bei Star Wars, ich kann das verstehen, dass sich das daran erinnert. Im Vergleich fand ich jetzt die neue Dune-Verfilmung irgendwie viel cleaner und viel doch irgendwie doch ernster. Also die Geschmacksrichtung fand ich noch mal so ein bisschen herber, weil Star Wars ist ja doch auch an vielen Stellen so ein bisschen albern.
Ich hatte gerade, als ich die Ähnlichkeiten gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ist Star Wars für Erwachsene und das ist auch ein bisschen eine Rache und Vergeltung dafür, dass es Star Wars in dieser neuen Trilogie und diesen anderen Spin-off-Filmen nicht gelungen ist, eine Ernsthaftigkeit und neue, wirklich eigenständige Gedanken reinzubringen, sondern eigentlich für mich gescheitert ist, künstlerisch. Und wenn man dann überlegt, dass natürlich Star Wars ein wahnsinnig, also George Lucas Star Wars ein wahnsinniges Rip-Off ist von Dingen, die natürlich alle 10 Jahre, 12 Jahre vorher in Dune ja schon standen. Plus dann gibt es noch dieses mystische Production Präsentations-Storyboard von Jodorowsky, wo Möbius und Ron Cobb und Chris Voss und ein quasi, was es damals noch niemals gegeben hat, so ein 200 Seiten A3 Buch quasi in so einzelgeklebter Geschichte jedem Produzenten auf den Tisch gelegt hat, um zu sagen, deswegen brauchen wir so und so viel Fantastilliarden, um das zu verwirklichen. Aber dafür kriegt ihr auch genau das, was wir euch schon zeigen. Das hat so Schule gemacht und das war eben in den Jahren 75, 76 und das war genau zu der Zeit, wo eben George Lucas auch rumgelaufen ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass er, und er hat auch ähnlich gearbeitet, er hat ja diesen Wolf McQuarrie als seinen Production Conceptual Visual Designer so gehabt, der zumindest mal die wichtigsten Schlüsselszenen und das vielleicht sogar noch besser als bei diesem Jodorowsky-Ding, weil der Möbius hat, obwohl Jean Giraud alias Möbius ja natürlich einer der brillantesten, besten Illustratoren überhaupt ist, ist das Storyboard selbst nach Möbius, der ist so ein Schnellzeichner, echt sehr, sehr schnell gezeichnet gewesen. Also es war kein Comic, sondern es war wirklich noch erkennbar ein Storyboard. Also der Möbius ist gewissermaßen unter seinen Möglichkeiten geblieben, aber diese Production Paintings, die 12 Stück da von Ralph McQuarrie, die haben quasi den Look and Feel, das Versprechen, das visuelle Versprechen dieses Filmes so geprägt und wahrscheinlich auch geholfen, dass der Film überhaupt produziert worden ist, wobei Star Wars letztlich nach dem damaligen Status ja doch auch eine Low-Budget-Produktion war.
Aber apropos visuelles Feeling sozusagen, also ich finde, die Neuverfilmung von Villeneuve hat für mich genau das erfüllt, was ich dachte, was sie erfüllen würde, oder sie ist genau so gewesen, wie ich dachte, dass sie werden würde, nämlich eben so ein visuelles Fest. Ich finde, diese Neuverfilmung ist, dieser Film ist ein Kind seiner Zeit, nämlich unserer Zeit, des Jahres 2021 und fühlt sich irgendwie so, also es ist irgendwie sehr passend an. Also es ist irgendwie so das, was heute geht oder wie man das so macht oder wie das aussieht und es sieht gut aus und es fühlt sich gut an und ich glaube, ich habe nochmal drüber nachgedacht, diese alte Lynch-Verfilmung, da hatten wir uns vor 5 Jahren auch drüber unterhalten, ist eben ein Kind seiner Zeit gewesen und da konnte ich, glaube ich, gar keine Verbindung dazu aufbauen. Also ich glaube, wenn ich den damals vielleicht gesehen hätte und in dieser Zeit, aber das ist so, wann ist der nochmal rausgekommen?
84.
Ja, guck mal, 2 Jahre vor meiner Geburt. Ja. Also das ist einfach nicht, wenn ich mir den dann vor 5 Jahren angeschaut habe oder wenn ich mir den heute anschaue, dann ist das einfach eine Ästhetik und ein Look, wo ich echt Schwierigkeiten habe, dazu Brücken aufzubauen. Und auch Star Wars war ja ein Film seiner Zeit sozusagen und hat die Leute begeistert, weil er einfach ja auch ein visuelles Fest war. Und ich finde, diese Neuverfilmung ist wirklich wunderschön. Ja,
aber nimm zum Beispiel mal die Klonkrieger bei Star Wars, das sind natürlich die Sadoka, die haben immer so ein Kampfgas, also die kriegen, glaube ich, so ein wahrscheinlich auch mit Spice plus Koks so reingehämmert, damit sie dann besonders toll kämpfen.
Generischer, namenloser, faschistischer Kämpfer auf einem Stern.
Genau. Und das ist mal so ein Element. Dann, na klar, dieser Sternenerbe, mit dem Unterschied ist es hier noch so eine Aschenputtelgeschichte bei Star Wars, weil er ja quasi bei Bauern dann aufwächst, während Paul Atreides natürlich schon mit einer gewissen Fallhöhe sein Schicksal betritt.
Mit dem goldenen Löffel im Mund geboren.
Ja. Schon. Aber dann zwischendurch auch wirklich politisch sehr klare Statements ansetzt, nämlich er will Padishah werden, Padishah-Imperator. Ja. Also
Ich glaube, in der ersten Verfilmung war das ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl, oder? Da wurde der nicht so machtgierig dargestellt.
Ja, und vor allen Dingen war es Kyle MacLachlan, jedenfalls der später dann bei Twin Peaks mit Donuts-süchtige und Donuts-süchtige FBI-Agent war. Und der wirkte so schnöselig daneben. Aber ich habe, glaube ich, bestimmt habe ich es damals schon gesagt, dass das quasi die Guten besonders gut und die Bösen besonders böse gezeichnet waren. Und das muss ich sagen, die Harkonnens so bösartig, wie sie David Lynch in seiner schwarzen Seele sie gezeichnet hat, so kamen sie diesmal nicht rüber. Ne?
Aber das fand ich auch, also habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und ich habe ja eben den alten Podcast auch nochmal gehört, das fand ich auch mega problematisch. Also ich finde es auch heute immer noch problematisch, dass der Böseste im Film der Übergewichtige ist. Ja. So, also um sozusagen die Bösartigkeit durch das Übergewicht irgendwie nochmal zu verschärfen oder zu dramatisieren. Also das finde ich einfach als Konzept finde ich das einfach super problematisch, dass man soll sich ja vor ihm ekeln. Also soll, und das finde ich, Das finde ich schon mal total schwierig.
Das sagen die auch. Im ersten Teil geht es um der Fette, ne? Der wird dann auch so
bezeichnet. Ja, also das finde ich allein schon problematisch. Und dann ist ja in dem Lynch-Film irgendwie noch, da hattest du auch vor 5 Jahren drüber gesprochen, noch irgendwie so eine pädosadistische Seitengeschichte noch dazu angelegt. Mhm. Finde ich auch irgendwie super problematisch, weil ich finde so, die schlechten Menschen erkennt man daran, ja, weiß ich nicht, dass sie übergewichtig sind und queer, also ganz problematische Botschaft. So.
Ja, ja, ja.
Aber nochmal ganz kurz eine Sache, hier, weil ihr gerade über die Machtgier von Paul gesprochen habt und wie er so rüberkommt, das fand ich schade, weil das ist eigentlich auch eins der interessanteren Konzepte, finde ich, die man jetzt in diesem Film über die ersten 2 Drittel des Buches hätte erzählen können. Diesen Konflikt, dass er ja Teile seiner Zukunft vorhersieht und sich trotzdem dafür entscheidet. Und ich finde, das ist nicht klar rausgearbeitet, weil es gibt ja diese Szene, wo er mit seiner Mutter im Zelt ist, wo er diese durch Spice ausgelöste Vision hat von dem Heiligen Krieg, der in seinem Namen geführt werden wird, wenn er dann also da der Messias wird. Und dann irgendwie passiert nichts, wird nichts mehr erzählt und dann relativ am Ende entscheidet er sich, nein, ich muss jetzt den Weg durch die Wüste gehen, denn dafür entscheide ich mich jetzt. Und das ist aber irgendwie nicht logisch und wird auch nicht erklärt, weil da ist ja dann die Frage so, ist ihm das klar, dass er sich jetzt für diesen Weg entscheidet, der zu dem Heiligen Krieg und dem Genozid und so weiter führt, oder denkt er, er kann das noch abhalten, oder ist ihm die Verbindung nicht klar? Weil was halt interessant wäre an der Stelle, wäre ein bisschen klarer rauszuarbeiten, dieses Element wie in so einer griechischen Tragödie, dass du irgendwie versuchst, dein Schicksal zu verhindern und es dadurch dann aber erst wahr machst, sozusagen.
Aber, wo du das jetzt sagst, kommt mir folgende Idee, weil es gibt ja, der Film endet mit einem Kampf, mit dem Paul gewissermaßen Aufnahme findet. Es ist ein Initiationsritus, eigentlich so ein zweifaches. Erst wird er eingeführt in die klassische Gesellschaft eines Hohen Hauses im Imperium. Dann bricht ja alles durch das Komplott zusammen. Er überlebt und jetzt muss er sich nochmal initiieren bei den Fremen. Mhm. Und das passiert dadurch, dass einer der Kämpfer sagt, du gehörst, das ist ein bisschen kompliziert, auf jeden Fall muss er kämpfen, der Paul gegen diesen Herausforderer. Und es gibt aber vorher schon Visionen und bei diesen Visionen ist der Herausforderer sein Freund und Mentor. Und
in der Vision, in dem Film stirbt ja auch Paul,
genau,
die Vision,
und,
die er vorher hat.
Genau, und in dieser Vision stirbt auch er, aber irgendwie auch nicht richtig. Also das kommt schon auch raus, was man könnte denken, dass er verletzt wird oder sich selbst verletzt.
Ja, das habe ich mich auch
gefragt. Das war alles ein bisschen. Und jetzt, wo du das sagst, würde ich behaupten, dass er dadurch eine Initiation erfährt, dass er sich in seinen realen Handlungen über seine Visionen hinwegsetzt und damit zum autonomen, autarken, entscheidungsfreien Menschen, zum Freeman, wird.
Du meinst, weil eben nicht das passiert, was er in der Vision gesehen hat, sondern...
Und vor allen Dingen das passiert, was sein Buddy, brüderlich, großer Bruder, Freund,
Duncan,
ihm nämlich sagt, pass auf, Träume sind Träume, wichtig ist, was wir in der Wirklichkeit dann schaffen. Das sagt er ganz am Anfang, um sich quasi der düsteren Prophezeiung, dass Duncan nämlich sterben wird auf Arrakis, das wischt er damit weg. Aber eigentlich ist es schon die Schlüsselprophezeiung dafür, dass Paul quasi damit zum Mann wird.
Aber willst du damit sagen, dass er sozusagen in dieser Szene mit der Vision von dem Kampf und dann dem tatsächlichen Kampf und so weiter, dass er da den Eindruck gewinnt, dass diese Visionen eben nicht gesetzt sind und dass er in der Lage ist, seinen Weg zu ändern? Weil am Ende kommt es ja dann noch zum Heiligen Krieg. Das ist ja ein wichtiges Element, dass er, egal was er tut, das alles nicht hat verhindern können und das alles, er wird dann zwar der Imperator ganz später am Ende und so weiter, aber es entgleitet ihm ja alles. Er ist der mächtigste Mensch im Universum und trotzdem hat er es nicht in der Hand.
Wahrscheinlich hat aber auch niemand was in der Hand, wenn du ein ganzes galaxienweit umspannendes Imperium. Also das ist ja eine Aufgabe, die schon fast größer ist als die von Xi Jinping.
Na, er thematisiert doch aber relativ am Anfang, als er mitfliegen möchte nach Arrakis, dass er sagt, ich habe gesehen, wie du stirbst.
Stimmt.
Und ich hatte aber das Gefühl, wenn ich dabei gewesen wäre, dann wär's, und da war das für mich, dass er dass er schon merkt, diese Visionen geben eine mögliche Zukunft, als so Beraterfunktion, und dann muss er entscheiden, was, wie wir damit umgehen, weil er will ja, ja, das ändern, diese Vision. Ja.
Und jetzt könnte man sagen, dadurch, dass er nicht mitgeflogen ist vorher, ist es tatsächlich so gekommen, wie er es geträumt hat.
So in griechischen Tragödien.
Ja, das stimmt. Na gut, wenn man genauer hinguckt, dann findet man die Elemente doch.
Und dann gibt es diese Message, die heißt, Paul Atreides muss sterben, damit der Kwisatz Haderach emporsteigen kann. Und vielleicht war das in dem Moment, dass er noch befangen ist unter den Visionen, und in dieser, da ist dann auch diese Schachtelsequenz mit dem Schmerzkasten vielleicht wichtig, dass der wirkliche Kwisatz Haderach dann in der Lage ist, quasi auch Impulskontrolle über sich hinaus zu wachsen. Das ist dann natürlich so eine Übermensch-Geschichte, die ja sowieso problematischerweise da drin ist. Dann der weiße Privilegienboy, der dann kurz mal einen der besten Stammeskrieger mal so kurz kalt macht, ja. Okay, er hat natürlich das Bene Gesserit und sonstige Kampftraining genossen, aber das ist, ich finde es schon, das hatte für mich so auch einen rassistischen Einschlag, ja.
Ich fand auch sowieso diese ganze Kampfszene relativ albern und stereotyp und nicht, fand, die hat auch nichts Interessantes erzählt. Mhm. So.
Und ich frage mich, ich kann mich aus dem Roman heraus nicht erinnern, dass sie stattgefunden hat, aber der Roman ist irgendwie 800 Seiten lang und vielleicht habe ich das vergessen. Da müsste man mal nachschauen. Also, dass man bestimmte Freiheiten sich nimmt bei einer Verfilmung, auch dramaturgisch was zu verändern, das ist ja...
Da fällt mir eine Sache, die ich fragen wollte, wegen dramaturgischer Veränderung. Diese imperiale Ökologin, ist das nicht im originalen Mann?
Ja.
Das haben die Gender-Swapped, ne? Das finde ich zum Beispiel ganz cool.
Ja. Ja.
Also das hätte ja jetzt nicht zwingende Frau sein müssen, aber finde ich gut, dass Villeneuve gesagt hat, auch könnte doch aber eine Frau sein, warum nicht?
Genau, das ist mir auch aufgefallen. Du hast jetzt gerade das Wort Rassismus ins Spiel gebracht. Ich formuliere jetzt einfach mal Beobachtungen, und ich weiß noch nicht genau, wo das hinführt. Ich gucke relativ gerne, das ist so ein King von mir, Terrorismus-Serien. Ich schaue das einfach gerne, und ich weiß, dass die aber eigentlich sehr problematisch sind, weil die unglaublich stereotyp das darstellen. Deswegen bin ich da zumindest aufmerksam und habe mich sehr erinnert gefühlt an genau diese Bildsprache, die diesen Serien vorgeworfen wird, nämlich das Exotische wird immer in so einem Gelbton dargestellt. Also überhaupt geht das ja, du hast eben auch gesagt, der weiße Privilegienboy, es geht wirklich darum, der weiße Privilegienboy, wie du den genannt hast, fährt in die Wüste, die gelb dargestellt wird, dort lebt der Stamm, und ich hatte das Gefühl, dass man schon sehr verpasst hat, sich nicht wieder dieser Filmsprache zu bedienen, die genau all das bedient, was man so als Klischees eigentlich im Kopf hat.
Das ist ja auch so ein ganz klassisches Filmtrope, ne? Also so hier Last Samurai oder irgendwas. Also weißer Privilegienboy irgendeiner Art kommt in eine fremde Kultur. Innerhalb von 5 Minuten lernt er, was Sache ist, und hat deren Kultur besser drauf als die Leute selber, und dann führt er sie ins Licht. Das ist natürlich auch schwierig, weil ich meine, die.
Führt er sie ins Licht, ist schön, ja.
Naja, ich meine, das hat mich auch schon in der alten Verfilmung gestört, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die mich grundsätzlich an dieser ganzen Geschichte stört, ja. Und das ist natürlich das Problem, es ist die Vorlage von Frank Herbert, und man kann die nicht komplett anders erzählen, aber du hast natürlich recht, Kaspar, man hätte vielleicht in der Neuverfilmung gucken können, man hätte vielleicht so ein paar Szenen einbauen können, wo Paul sich mal so richtig dumm anstellt. Also wo er ihm eben nicht alles automatisch zufliegt, sondern er, weiß ich nicht, irgendwas macht und der ganze Stamm lacht sich über ihn tot und sagt, Mensch, du hast auch gar keine Ahnung, wie es hier in der Wüste läuft, ne? Musst du noch viel lernen oder so. Das hätte diese ganze Geschichte nicht geändert, aber dann wäre er halt nicht so der, ja, weiß ich nicht, dieser, ja, eigentlich so ein Übermensch, der alles schon kann und alles schon weiß und keine echten Struggles hat, so, ne? Also das finde ich auch echt schwierig.
Also ich finde, er ist weniger krass drauf als in der ersten Verfilmung. Mhm. Er wirkt schon ein bisschen zerbrechlicher diesmal zumindest, ne, wenn man ihn so nackt im Bett sieht und so, oder ist er plötzlich nicht mehr so.
Er ist ein glaubhaften 16-, 17-Jähriger.
Er ist 10 Jahre älter, aber er sieht wirklich so aus.
Aber trotzdem haben sie es nicht geschafft, für mich die Geschichte ein bisschen zu brechen noch. Also dass sie irgendwie eben nicht nochmal diese Geschichte haben. Klar, es ist eine Vorlage, aber es ist ja trotzdem, also für mich ist eine Verfilmung immer eine Interpretation, die halt auch aktuellen Kontext reinbringt.
Und eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, als ich nochmal dann diesen ganzen Storybogen und die ganzen Konzepte aus den verschiedenen Büchern von Frank Herbert nochmal nachgelesen habe und so, habe ich mich auch gefragt, muss wirklich diese Geschichte nochmal erzählt werden? Also muss dieser Film, muss der nochmal neu verfilmt werden? Und ich habe von einer Person auf Twitter einen Gedanken gelesen, den ich auch sehr interessant fand, nämlich, dass das Problem ist, wenn man so eine Geschichte versucht oder so Konzepte versucht zu persiflieren, und das hast du vor 5 Jahren in dem Podcast auch, als wir uns über die alte Verfilmung unterhalten haben, sehr stark gemacht, dieses Argument, dass das ja alles eine Verarsche dieser Konzepte ist, dass das Problem ist, dass das meistens mehr als 80% der Leute, die diese Geschichte konsumieren, die Persiflage nicht schnallen, sondern das, was da Stereotyp dargestellt ist, unhinterfragt als Stereotyp rezipieren und auch reproduzieren. Und das ist so dieses, die Person auf Twitter hat geschrieben, das ist so dieses Fight Club-Problem. Fight Club ist halt eigentlich eine Persiflage und eine Kritik an toxischer Männlichkeit. Und das Problem ist, dass die meisten Leute, die den Film gucken, sagen so, oh, voll die geilen Typen und wie die sich aufs Maul hauen. Und deswegen ist das eigentlich so ein klassischer toxischer Männlichkeitstest. So, wenn irgendwie ein Mann zu dir sagt, sein Lieblingsfilm ist Fight Club, kannst du direkt in den Taxi rufen und sagen, du, also aus uns beiden wird schon mal nichts mehr so, wenn du das nicht verstanden hast. Und ich glaube, so ein ähnliches Problem hat halt auch einfach diese ganze Grundgeschichte von Dune, dass er Sachen überspitzen will oder eine Kritik auf Konzepte darstellen will und das aber, glaube ich, nicht unbedingt bei allen Leuten so ankommt. So.
Ich sehe einen Versuch, das zu brechen, nämlich, dass wir von vornherein, die erste Stimme, die wir hören, ist Shani. Eine Frauenstimme. Die Stimme repräsentiert Arrakis, das heißt quasi ein Kolonialismus-Ding. Und wir, die erste Stimme, die wir hören, ist die
der Unterdrückten.
Und dann auch noch einer Frau. Und auch meines Erachtens wird dadurch nochmal diese, heißt das, matrimoniale Struktur ein bisschen klarer, ob nicht doch letztlich die Bene Gesserit eigentlich die wahren Herrscherinnen in diesem ganzen Gebilde sind. Das wird nicht ganz klar. Auf der Oberfläche ist es natürlich eine extrem männerdominierte Welt.
Das wollte ich gerade sagen, weil da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, als wir den Film geschaut haben. Ich finde, du hast recht. Es ist auf jeden Fall gut, dass der Film so eröffnet, weil er halt sagt, so für alle, die es noch nicht geschnallt haben, das ist eine Geschichte über Kolonialismus und Ausbeutung. Und das wird ja auch sehr häufig wiederholt, dass es hier um Ausbeutung und Unterdrückung und so weiter geht. Wobei natürlich wieder schwierig ist, dass man ja trotzdem das Haus Atreides toll findet und sagt, wenn die richtigen Unterdrücker und die richtigen Ausbeuter sind, dann ist es wieder ganz gut, ne, für die primitiven Völker, wenn die guten Leute kommen und die richtige Unterdrückung machen und ihnen dann helfen und sie ins Licht führen und den Planeten wieder urbar machen und so weiter. Und es ist, ja, es ist gut, dass die Stimme der Frau am Anfang ist und dass die Stimme der Unterdrückten zuerst gehört wird. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht so, boah, ist das ein männerlastiger Film. Also, und ich glaube, dass schon sowohl Frank Herbert als auch Villeneuve ihr Bestes gegeben haben, da Frauen in diese Geschichte reinzustopfen. Und umso tragischer finde ich, wie wenig Frauen es am Ende aber doch sind. Schon, obwohl diese imperiale Ökologin, da ist sogar schon Gender geswappt worden, aber überlegt mal noch so einzelne Szenen, die wir jetzt eben noch gesehen haben, so wo ich immer dachte so, es ist ein Raum voller Männer. Und das in der einen Kultur, ja, irgendwie Haus Atreides und irgendwie hier große Kriegsratsbesprechungen und die ganzen Generäle und der Kriegsmeister und Paul und der Arzt und dies und das und der Bodyguard. Und okay, Jessica ist halt die eine Frau, die auf, weiß ich nicht, 20 Männer kommt. Und dann geht's in die andere Gesellschaft, dann bist du bei den Freemen. Ja, da gibt's Shani. Und sonst nur Männer. Man sieht nur Männer bei den Freemen. Und bei den Harkonnen?
Ja, bei den Schlümpfen ist es da auch so. Da gibt es auch nur Schlumpfine.
Ja, finde ich aber sehr problematisch. Ich weiß nicht, auf wie viel Prozent würdet ihr den Frauenanteil im Cast schätzen? Und ich meine jetzt nicht nur die Hauptrollen, sondern wirklich so, wie viele Männer und Frauen man on screen sieht, sozusagen im Hintergrund, im Vordergrund. Ich meine, das ist jetzt natürlich blöd, weil man auch noch diese 10.000 Krieger die ganze Zeit von rechts nach links marschieren
98,
sieht und das sind auch alles Männer.
98, na, es gibt viele, bei dieser Ankunftsszene sind viele so Frauen wohl da als Staffage, die da so quasi jubeln müssen. Das sind relativ viele, aber du hast vollkommen
aber
recht.
Aber relativ viele ist maximal 50%.
Nein, relativ viele ist, dass ich sagen würde, mindestens 85% männlich gelesene Personen. Und da gab es so eine Szene, wo, glaube ich, der Duncan quasi kommt zurück von seiner Vorsondierung mit den Freemen. und erzählt so ein bisschen, das hier ist ein Sandverdichter, dieses, das, das ist. Und dann dachte ich, boah, was für eine Männerrunde. Und dann kommt die Kamera nochmal näher und dann sieht man, dass auch deine Frau in dieser Runde ist, aber die hat halt die komplette Uniform an und man muss wirklich erst das Gesicht in so einer Mittelaufnahme wird es klar, dass es nicht nur Männer sind, die jetzt den Stories von Duncan Idaho
dass sie eine Uniform anhat, so wie alle anderen, finde ich ja an und für sich gut, aber es ist eben eine Frau in diesem Bild, wo ansonsten die Kamera im Kreis schwenkt und es nur Männer sind. Genau. Und es gibt ja zum Beispiel diesen Effekt, dass wenn du in einem Cast 30% Frauen hast, dass Männer das so wahrnehmen, als wären das schon mehr als 50%. Also dass es da diese Wahrnehmungsverschiebung gibt.
Also es gibt so seltene Szenen, wo du wirklich viele Frauen hast. Das ist die eine, wo das Messer übergeben wird. Ja. Da hast du drei Frauen mal in einem Raum.
Und selbst die Wächterinnen sind Frauen. Ne?
Genau, da ist dann nämlich auch die Wächterin Frau. Aber es gibt ja, bei dem Bechdel-Test wird ja auch mit...
Haben Sie Namen, reden Sie miteinander über etwas anderes als
Männer. Und eigentlich geht es die ganze Zeit um einen Mann. Ne? Ja, der ganze Film handelt von einem Mann.
Also, die Frauen haben eigentlich, selbst die Bene Gesserit, die sozusagen als die mächtigsten Frauen in der Geschichte dargestellt werden, sind eigentlich auch den ganzen Tag nur damit beschäftigt, über Männer nachzudenken.
Genau.
Also über Paul.
Also insofern kann der per se da nicht...
Die Blutlinie und alles.
Ja. Naja gut, Dompteure denken auch den ganzen Tag über Tiere nach, ja, also
Zirkus,
weil man die irgendwie unter Kontrolle behalten muss, ja, aber ich meine, das hatte schon einen spicy Moment jetzt, also spicy im anderen Sinne, was musstest du auch noch so eitel sein und einen Sohn gebären, ja, das war schon ganz, ganz schön, also
das war die einzige Stelle, die mich gefreut hat, wo sie gesagt hat, die Männer bringen es nicht. Eigentlich muss man Frauen gebären, weil nur die diese Kräfte sozusagen wirklich zähmen und das entwickeln können. Aber apropos spicy, ich hatte im Vorfeld, also nicht nur mich einmal quer durch die Wikipedia gelesen und unseren alten Podcast nochmal gehört und übrigens auch schon einen anderen Podcast, nämlich von den Serienjunkies, die Neuverfilmung besprochen haben. Das heißt, ich hatte schon einiges an Vorwissen oder Meinungen von Leuten, die Neuverfilmung auch gesehen haben. Aber eine Sache, die mich doch überrascht hat und die mich auch sehr irritiert hat, ist dieses Verhältnis von Paul zu seiner Mutter. In dem anderen Podcast von den Seelenjunkies, den ich gehört habe, da erinnere ich mich nur, dass Hannah irgendwie sowas sagt wie, ja, also diese Mutter-Sohn-Beziehung, die ist ja auch gut dargestellt worden, die hat mir auch gut gefallen. Ich habe diesen Film gesehen, habe die ganze Zeit gedacht so, was sind denn da für komische Untertöne? Ja. Was ist das denn für eine komische Dreiecksbeziehung zwischen Paul, seiner Mutter und seiner zukünftigen Shani? Das fand ich, denkt ihr, das ist so angelegt gewesen? Habe ich das nur gesehen?
Nee, es gibt ja diese Entkleidungsszene
die fand ich am komischsten.
In der Wüste, wo die beiden sich umziehen müssen. Und die schauen sich an, wie zwei Teenager verstohlen.
Die gerne
nochmal
einen Blick erhaschen wollen.
Ja.
Weil sie eigentlich auf den anderen scharf sind. Und ich dachte so, what?
Da war so ganz komisch Scham und sich umdrehen und so. Aber weil andererseits sind die ganz innig und stehen gerade das Abenteuer ihres Lebens durch. Und da hat man gar keinen Nerv dafür.
Ich fand diese Szene so komisch, weil ich meine, dass sie sich umziehen und dass sie sich dafür nackig machen, schön und gut. Aber das hätte man ja einfach so darstellen können, dass sie es halt einfach tun.
Ja,
also ohne, dass noch irgendwas Besonderes passiert. Und dass sie sich so verstohlene Blicke zuwerfen. Da habe ich mir gefragt so, was wollt ihr mir denn damit?
Aber der hat ja nicht Narben oder so gehabt, ne? Das war so eine typische Narbenszene. Ich hatte erwartet, jetzt kommt die Narbe, die mir nochmal durch eine Zehntelsekunde eine ganz lange Geschichte erzählt, aber da war nichts.
Aber sie wächt ihn doch auch an der einen Stelle, wo er oben ohne im Bett liegt, zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, als hätte sie ihren Sohn noch nie oben ohne gesehen.
Nee, ich habe eine andere Idee, das einfach nochmal klar machen soll, dass die Still-Anzüge halt echt ein sehr intimes bis, also wie so. Du musst deinen künstlichen Darmverschluss irgendwie anschnallen, ja. Also, dass das eine Geschichte ist, die über die Intimsphäre hinaus, denn wie soll, also du musst ja schon irgendwie so einen Saugnapf auf dem Penis oder irgend so ein quasi für die Frau irgendein Gulpteil in die Vagina schieben, damit dann auch wirklich alles, also vielleicht nochmal dieses Element klar zu machen, das ist echt auch ein beschämendes, und sie sind ja noch Menschen, sie sind daran nicht dran gewöhnt, ja, sie haben diese Etikette, sie sind ja irgendwie so Menschen wie wir, ja, das
vielleicht ist was weggeschnitten worden. Also vielleicht fehlt ja einfach was, weil aber so hat diese Szene, die war einfach.
Aber auch im Kontext von allen anderen Mutter-Sohn-Beziehungen, selbst wenn du diese Szene jetzt mal außen vor lässt.
Allen Mutter-Sohn-Beziehungen.
Nein, in diesem Film. Nein, alle Mutter-Sohn-Szenen, die in diesem Film sind. Ich meine, es wird ja schon dargestellt, wie Kaspar gesagt hat, dass sie ein sehr, sehr inniges Verhältnis haben. Okay, so weit, so gut. Und dass ja offensichtlich auch ihre Gedanken die ganze Zeit nur um ihn drehen und dass sie auch
eine Helikopter-Mutter.
Das eng und herzlich miteinander sind. Aber zum Beispiel, als ich dann eh schon die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich sehe...
Nein, Ornithopter.
Als ich mich dann die ganze Zeit schon gefragt habe, so sehe ich hier irgendwelche incestuösen Untertöne oder bin das nur ich? Und dann ist da irgendwie diese Schlussszene, wo sie durch die Wüste marschieren und Shani geht vorne weg und dreht sich um und Paul lächelt ihr so ein bisschen Testosteron geschwängert zu, so nach dem Motto, hehehe. Ja. Und dann dreht er sich zu seiner Mutter um und also da hatte ich wirklich das Gefühl so, das ist der Beginn einer wunderbaren Dreiecksgeschichte, weil irgendwie, er guckt nochmal zu seiner Mutter, als ob er sich von ihr die Erlaubnis abholt, dass er sich jetzt mit der Gleichaltrigen, also das fand ich ganz seltsam alles.
Ja, ich meine, sie hat den, ich meine, sie ist Abkömmling, also bestimmt nicht die höchste Schwester des Bene Gesserit-Ordens, sondern so eine Art Feldperson, ja, so eine Agentin, die weißt du, so wie bei, ich stelle mir das vor, bei den McKinsey-Leuten, wenn du nicht Partner wirst bei McKinsey, dann darfst du aber beim Kunden irgendwie Finanzchef werden. Mhm. So, ja. Und gehörst dann aber trotzdem zum Netzwerk dazu. Und aber sie rebelliert ja quasi gegen den Jahrtausendplan auf, nämlich statt nur Töchter zu gebären. Ja. Also könnte man ja sagen, die ganze Geschichte ist eigentlich die Eitelkeit von Lady Jessica.
Ja, aber noch eine Sache, die mir jetzt gerade, wo du das sagst, mit dem Gebären nochmal einfällt. So eine Szene, die ich auch super seltsam fand, die mich auch voll irritiert hat, wo er ihr erzählt, dass sie schwanger ist. Ja. Die hatte doch wohl auch richtig komische Untertöne, diese Szene so. Da erzählt dir dein 16-jähriger Sohn irgendwie so, ich bin mir ganz sicher und ich kann es fühlen, du bist schwanger. Und sie so, was, das weiß ich ja selber noch nicht. Ich denke so, okay, also.
Na und auch noch, so, das kann nur 6 Wochen her sein oder so. Also too much details.
Und ich dachte so, also diese Spannung, die da aufgebaut wird zwischen ihnen, in dem Moment würde Sinn ergeben, wenn sie zusammen wären. Aber in dem Verhältnis, dass sie die Mutter ist und er der Sohn und dass sie so schockiert ist, dass er irgendwie das gefühlt halt und er so erwachsen schon ist, also fand ich ganz komisch.
Mir fehlt da ein Satz, der hätte lauten müssen von Paul, dass er sagt, aber wenigstens bist du jetzt wieder in Reihe, weil es wird ja meine kleine Schwester.
Also, aber im Original ist das nicht drin, diese Töne, oder?
Nee, da gibt's
vom Buch her schon, also weil, aber Paul ist eben auch so ein fast der autoriale Erzähler und Paul, die scheinen fast so in diesem im Text miteinander zu verbinden. Also Paul ist fast irgendwie so gefühlt allwissend. Mhm. Weil, aber das muss er auch sein, weil er ist der Muad'Dib, der Chris als Haderach.
Es kommt natürlich auch noch hinzu,
der Mahdi, der Messias.
Es ist natürlich auch eh schon so strukturell vielleicht interessant, weil da werden ja die Generationen vermischt. Ne? Er ist ja im Prinzip selber schon im fortpflanzungsfähigen Alter und könnte Vater werden und zu dem Zeitpunkt wird seine Mutter nochmal schwanger und wird ihm sozusagen die kleine Schwester gebären. Also im Prinzip ist da ja schon eine Generation vergangen zwischen ihm und der nächsten Schwangerschaft.
Ich auch,
und ich glaube, das ist auch einfach was sowas durcheinander bringt, vielleicht in so einem Eltern-Kind-Verhältnis.
Mhm. Ja. Ich wollte noch sagen, es gab, ich fand beeindruckend in der Lynch-Verfilmung, wie diese Schwangerschaft dargestellt wurde. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da sieht man quasi das Innere der Gebärmutter oder in den Körper hinein und da wächst langsam so nach oben der Embryo so raus. Das ist echt gruselig, sieht total awkward aus, weil das ist so, du siehst einfach so Fleisch, ja, und dann und erkennst nichts und dann so langsam einfach, weil es näher kommt, merkst du plötzlich, krass, da ist ein kleines Kind. Und jetzt im zweiten Teil, also in der zweiten Verfilmung, habe ich es besser verstanden, dass, als wäre das sein Blick in ihren Körper rein und plötzlich merkt er, da ist noch was irgendwie.
Was ja aber auch eben einfach strukturell als Erzählelement ziemlich creepy ist, dass er den Blick in den Körper seiner Mutter hat und einfach sozusagen intime Kenntnisse über seine Mutter hat, die halt einfach nicht so richtig angemessen sind.
Und die,
Ja, aber diese Intimität, allein schon diese Kontrollspiele am Anfang, Teil des Ausbildungsprogramms, die sind ja auch schon creepy. Ich meine,
das stimmt, wo sie sagt, er soll ihr befehlen, ja, dass sie ihm das Glas gibt. Ja. Stimmt, ja.
Das ist in der Lynch-Verfilmung auch so, da flippt er ja zwischendurch mal so aus und benutzt seine Stimme. Und da gibt es so eine Szene, wo sie auch so, da, man hört dann ihre Gedanken und sagt so, ah, er benutzt die Stimme. Und, das, und du denkst so, wow, okay, alles klar.
Ja. Aber ich glaube, es gibt ein ganz witziges Element, oder ich habe es quasi mir hineingedacht, wenn sie die drei Schergen im Ornithopter erledigen, dann benutzt eben auch Paul mit seinen noch nicht ganz fertigen Kräften diese Suggestivstimme. Mhm. Und wenn dann alles geregelt ist, meine ich dann noch so eine maßregelnde Kommentar von ihr zu hören. Also deine Stimme war aber noch nicht so richtig.
Ja. Das war so ein Mutterding.
Das war so ein komisches Element.
Und das fand ich wiederum, aber das war so toll, das war genau, also ich glaube, das war wirklich das Slice of Life, ja. Mhm. Und zwar nicht bei Haus Atreides, sondern bei irgendwie ganz vielen Leuten.
Mhm. Ja, das war wenigstens mal ein realistisches Mutter-Sohn-Element.
Genau, und das andere ist, wo er sagt, ihr habt mich ja zu einem Freak gemacht. Mhm. Das war auch eigentlich so ein bisschen aus diesem ganzen hohen, getragenen, genealogischen Ansatz, wo so mal einfach so ein Junge im pubertierenden Alter einfach sagt, was habt ihr eigentlich mit mir hier unternommen? Das fand ich auch
gut. Aber das wäre zum Beispiel ein Element gewesen, was ich auch schön gefunden hätte, wenn das vielleicht ein bisschen ausführlicher noch auserzählt worden wäre, weil die Frage gerade zwischen Paul und seinen beiden Eltern ist ja immer so, er hat immer so diese Aura von, er ist noch mehr und er ist ein Puzzleteil im großen Plan, aber er ist eben auch das Kind seiner Eltern. Und das fand ich irgendwie, mit dem Vater hat er ja diese Szene, wo der Vater sagt irgendwie, du bist die Hoffnung unseres Hauses und du sollst mich beerben. Und dann sagt Paul, was ist, wenn ich es nicht bringe? Und dann sagt der Vater, dann bist du immer noch mein Sohn. Das heißt, die haben dieses Gespräch. Und ich glaube, mit seiner Mutter ist das immer nur so ein bisschen implizit und zwischen den Zeilen, das aber so ein bisschen unklar ist. So, ich meine, wir wissen das. Sie hat ihn bekommen, weil sie seinen Vater liebt und sie hätte eigentlich eine Tochter kriegen müssen. Das heißt, sie hat ja auch zu Paul ein Verhältnis, das völlig jenseits von dieser ganzen Prophezeiungsgeschichte ist. Sie hat einfach ein echtes Mutterverhältnis zu ihm. Aber das, ich meine, das wird dann, glaube ich, nur so ein bisschen angedeutet in Szenen, wo sie so konfliktet den Flur rauf und runter läuft und sozusagen einerseits den Bene Gesserit gehorcht, aber auch versucht, ihn zu beschützen. Aber
man weiß es nicht, ob sie nicht in dieser Schmerzszene, wo sie draußen steht, ob
ihm hilft, oder?
Ihm auch hilft und ob sie nicht genauso auch Einblick in seine Seele hat. Ne? Und aber klar, da kommt auch ihr Muttergefühl, also dieses starke Band rüber. Aber ich habe auch immer das Gefühl, sie ist eigentlich die handlungsgebende Person für den ganzen Film. Weil Paul würde es nicht geben, wenn es streng nach Ordensregeln gelaufen wäre.
Ja, aber das kommt, glaube ich, finde ich so nicht raus. Nee,
das war in der ersten Verfilmung, fand ich, war sie viel aktiver. Mhm. Und hier steht sie so viel einfach rum. Also wirklich im Raum, so mit dem Rücken an der Wand.
Ja. Und ist besorgt.
Geschehen. Genau.
Ja, sie ist sehr passiv. Ich finde sie auch sehr passiv tatsächlich.
Ich finde, sie hat was genau Besorgtes. Was mir schon gefällt, ist, dass sie manchmal so was Bruchstück in dieser Ornithopter-Szene. Heißt der Ornithopter?
Ornithopter.
In der Libelle. Sie sitzen in der Libelle und da gibt sie ihm Zeichen, also er soll nicht die Stimme benutzen. Und dann tut er das aber und dann ändert sie hin, sodass sie ihm sagt, dann mach es jetzt aber so und so. Mhm. Und das fand ich ganz schön, weil das ja auch so dieses Verhältnis zu Kindern, das einerseits beschützen zu wollen und dann sagen, okay, du hast dich jetzt entschieden, dann helfe ich dir jetzt dabei.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde sie auch passiver. Also im ersten Teil hat sie was Stolzeres auch irgendwie und pusht ihn mehr. Ja,
generell, ich finde dieses als Konzept jetzt oder als Thema finde ich das ja wieder total toll, dass die Hauptfiguren sehr stark von ihren Rollen geprägt sind, die sie haben oder auch immer im Konflikt stehen mit der Rolle und den Erwartungen und so weiter, aber eben auch noch nur rein persönliche Verhältnisse zueinander haben, weil zum Beispiel als hier Lord Atreides dann zu Jessica, zu seiner Konkubine sagt, wirst du Paul beschützen? Da sagt sie, ja natürlich mit meinem Leben, und dann sagt er, ich frag dich nicht als Mutter, sondern ich frag dich jetzt als Teil der Bene Gesserit. Also diese Aufspaltung zwischen, du hast ein Familienverhältnis oder ein persönliches Verhältnis zu jemandem, aber du hast auch noch irgendeine andere Rolle, die du auch erfüllen möchtest oder erfüllen musst, das finde ich eigentlich interessant, da hätte noch mehr stattfinden können. Aber vielleicht ist das so ein Grundkonflikt von dem Film, dass der einerseits interessante Konzepte hat, die aber irgendwie nur so zwischen den Zeilen so ein bisschen stattfinden, weil er sich ja doch auch sehr, sehr stark eben, und eigentlich schätze ich das ja auch an dieser Neuverfilmung, sehr, sehr stark auf die Optik und das Visuelle beschränkt. Und zum Beispiel jetzt hier bei den Ornikoptern, ich muss sagen, die fand ich wunderschön. Die fand ich total toll gemacht. Diese Libellenhelikopter, finde ich einfach ein tolles Konzept. Und auch andere Sachen fand ich einfach, das war auch meine Erwartung, dass der Film visuell toll ist, und ich fand ihn auch visuell toll. Ich fand die Kostüme wunderschön. Also diese ganzen Atreides-Kostüme fand ich total toll. Also die sind ja total schlicht, aber irgendwie trotzdem speziell, trotzdem Sci-Fi. Und zum Beispiel bei den Raumschiffen ist mir aufgefallen, da merkst du auch einen Unterschied zwischen den Raumschiffen der Atreides und der Harkonnen, weil die Atreides sind so eher so eckige geometrische Formen. Das
sind eigentlich Schiffe.
Ja, Schiffe.
Das sind fliegende Schiffe.
Ne? Und die von den Harkonnen sind nämlich so runde Formen, die auch eher wie so Beulen aussehen, wie so fliegende Beulen, Blubber, Kugeln, irgendwas. Also es ist eine komplett andere... Das
sind immer so dicke Eier im Weltall.
Ja, aber sozusagen, dass das auch visuell mehr so an den Look and Feel von den Harkonnen angeknüpft hat. Und visuell fand ich das wunderschön. Auch diese Wüste hat sich gut und echt angefühlt.
Ich habe es wirklich gerne gesehen. Ja. Das ging mir auch so.
Ich habe es dann nochmal verglichen mit bestimmten Sachen, die Villeneuve halt vorher gemacht hat. Und für mich war Villeneuve so als Regisseur und vor allen Dingen auch als visueller Regisseur gar nicht, oder vielleicht auch visueller Autor, gar nicht so richtig bewusst. Mir war es gar nicht klar, was der Mann gemacht hat, bevor Blade Runner 2049 gemacht hat, den ich quasi im Kino nicht verstanden hatte, sondern erst später. Aber mir ist dann klar geworden, ich habe den Film Sicario von ihm gesehen, ohne zu wissen, dass es von ihm ist. Mm. Und das hat mich total geflasht. Und diese dystopische Stadtansicht von Arakin hat mich komplett an dieses Juarez-Bild, wo quasi dann immer so Ganggefechte stattfinden und die DEA, also die Drogenfahnder, gucken von der amerikanischen Seite auf diese Stadt, wo dann immer mal, was weiß ich, bei Anbruch der Dunkelheit dann Gefechte ausbrechen. Und diese Dystopie quasi gesteigert in dieser kompletten Maschinenwelt. Das war ja keine Stadt. Diese 10 Palmen, die da winzig klein, man fliegt über diese gewaltige Stadt. Und ich wusste erst nicht, ist das jetzt nur die Schutzschirmanlage von Arakin und dahinter ist gewissermaßen dann so eine paradiesische Stadt. So hatte ich mir das vorgestellt. Ich dachte, das wäre quasi nur die Verteidigungsanlage. Mm. Aber nein, das war die Stadt.
Das war schon alles,
ja. Und kein Grün, kein gar nichts. Und das wird dann ja auch schön erzählt, dass es da, dass da 10 Palmen wachsen, die aber die zu versorgen kostet so viel wie 100 Menschen am Leben zu erhalten.
Hier, apropos Villeneuve, weil ich habe nämlich gerade auch nochmal nachgeschaut, was er eigentlich gemacht hat, und ich habe weder diesen Blade Runner Film gesehen noch Sicario, und erst habe ich in seiner Liste geguckt und dachte, okay, habe ich ja alles gar nicht gesehen. Stimmt aber nicht, einen Film von ihm habe ich gesehen, und es ist lustig, weil ich genau an den Film tatsächlich auch eben gedacht habe, als wir im Kino waren, nämlich Arrival.
Ah, okay.
Diesen linguistischen Alien-Film. Ja. Und da musste ich nämlich dran denken.
Den habe ich nämlich nicht gesehen.
Weil da die Raumschiffe nämlich auch eher so eine organische Eierform haben und gar nicht irgendwie jetzt erkennbar, was das für eine Technik ist und wie die gesteuert werden und nicht irgendwie mit so Antriebskörpern oder Aerodynamik oder irgendwas. Ja. Und da sieht man so ein bisschen, dass vielleicht so dieser Look von organischen Raumschiffen.
Überhaupt zur Technik. Mir hat das gefallen, dass die Technik wahnsinnig fortgeschritten ist in bestimmten Bereichen. Aber so verwandt wird, wie wir unsere iPhones verwenden. Ne? Also zum Beispiel, die haben alle ihre Schutzschirmgeschichten. Deswegen gibt es auch keine Handfeuerwaffen, weil die einfach sinnlos sind in der Welt. Mhm. Weil ich hatte mir überlegt, warum müssen die damit so schwertkampfmäßig aufeinander zugehen? Weil was die einzige Chance ist, quasi mit der Klinge relativ langsam kommst du durch Schutzschild. Alles andere ist im Kampf sinnlos. Schwere Ballergeschütze, okay, und Bomben, und das gibt es da, und auch dieser Laserstrahl mit dem mal so ein Dings, aber das ist auch eher so ein Sonderding, auch war ein richtig großer Apparillo, das hast du nicht
mehr. Wird ja auch nicht als Waffe, achso, du meinst.
Es war nicht, war ein Werkzeug.
Eigentlich. Genau, war ein Werkzeug.
Aber man hätte ja auch denken können, dass man so ein Ding als Waffe benutzt. Und dann gibt es diese eine Kanone, aber die ist natürlich eher. Die Freeman haben halt keine keine Schutzschirmsysteme. Der Schutzschirmeffekt war interessant, vor allen Dingen im Vergleich wiederum zum David Lynch-Film mit seiner komischen Low-Poly-Ästhetik.
Das sah so aus wie Minecraft im Lynch-Film. Ja. Die sind ja wirklich so eckig aus.
Genau. Aber hatte auf seine Art, hätte jetzt eigentlich erwartet, dass sie das einfach beibehalten, weil das so ulkig ist. Und warum nicht vielleicht mit ein paar mehr Strukturpolitik, also dieser Wackeleffekt, der wirkte sehr realistisch, aber ehrlich gesagt, da wäre ich eher beim Alten geblieben, hätte ich auch als Zitat genutzt.
Was ich noch ulkig fand und wo ich lachen musste, war, dass das Haus Atreides ja so einen walisischen Feel mitbekommen hat.
Ja.
Oder nicht? Oder schottisch? Da mit diesen
Highlander. Highlander,
wo die dann da mit ihren Blasinstrumenten, wie heißt das nochmal?
Dudelsack.
Genau. Irgendwie mit dem Dudelsack und auch, wo sie da auf ihrem Heimatplaneten sind. Ich meine, das könnte die irische oder schottische oder walisische Küste sein. Ja. Irgendwie.
Heißt ja auch Caladan.
Das habe ich da schon überlegt, ob sie das da gedreht haben und dann kam
Habe ich auch gedacht, ob sie das da gedreht haben, ja.
Aber Kaledonien oder Caladan, also das sind Engländer im Weltall, ne? Also, oder Schotten im Weltall.
Ja, bei dem Pudelsack musste ich dann halt doch ein bisschen lachen. Das fand ich dann so ein bisschen witzig. Ja. Ich finde aber auch trotzdem weiterhin schwierig, und das ist halt auch wieder sowas, das ist wie mit dem weißen Privilegienboy, der irgendwie kommt. Und dieses Rassismus-Thema, was wir vorhin besprochen haben, das kann man halt auch nicht auflösen, weil das halt ein Problem der Vorlage ist, was wieder zu der Frage führt, muss diese Geschichte nochmal wieder erzählt werden oder nicht vielleicht eine Geschichte, die nicht so problematisch ist. Weil so wie die Atreides so diesen walisischen Schlag mitbekommen haben, sind halt die Freeman, da hat sich jetzt auch Villeneuve keine Mühe gegeben, so zu tun, als wären das nicht irgendeine arabisch-islamische Zivilisation. Ja, also ich meine, die Wörter und so weiter und als Konzept und so, das ist ja alles so. Und die Wüste, bla bla, das ist ja alles in der Buchvorlage so angelegt, aber auch dieser ganze Look und Feel. Mir ist das so krass aufgefallen in dieser Szene, wo sie da in ihrem Gebetsraum, in ihrer Pilgerstätte sind, weil das war ja wohl 1A so eine Moscheeszene, ja, wie die da knien, wie die dann so ein bisschen in ihren Büchern die ganze Zeit lesen und so vorwärts und rückwärts wackeln. Dann hat einer noch wie so eine Art Rosenkranz oder so ein Gebetskranz, den Muslime ja auch benutzen. Also das, ja.
Wo du sagst, man hätte das, gab es eigentlich eine Berechtigung, das zu machen, außer dass man es kann und dass man es jetzt besser kann und dass man quasi zumindest den Weltenbau, den Frank Herbert in seinem Buch durch andere Mittel erzielt, nämlich immer diese Kapitel vor Merker, wo dann immer so fiktive
aus der Geschichte
eben oder was weiß ich, aus den Annalen der ökologischen oder der Gärtner des Imperiums oder sowas. Aber da wollte ich jetzt sagen, es gibt eine Berechtigung, finde ich, in vielerlei Hinsicht, nämlich wo der Film wahnsinnige Aktualität gewonnen hat, nämlich Klimawandel. Also das heißt, wir unter Umständen bald leben müssen in einer lebensfeindlich heißen Welt. Das heißt, die Distillanzüge sind vielleicht wirklich etwas, was für bestimmte Teile der Welt in unserer Zeit einfach notwendig werden, um überhaupt überleben zu können.
Kann ich kurz zwei Sachen dazu sagen? Da habe ich auch drüber nachgedacht, hätte man auch noch stärker machen können, weil sie sind ja kurz in dieser ökologischen Forschungsstation, aber da wird halt nichts zu gesagt. Sie hat da halt irgendwelche Pflanzen gezüchtet und es wird so ein Gefühl produziert von, oh, das ist jetzt voll das Wunder, aber warum, was ihr größerer Plan ist, also diese Figur ist ja eigentlich total interessant, ja, die Figur dieses Ökologen, im Film war es jetzt eine Frau, dieser imperialen Ökologin, und dieser grundsätzliche Plan, den Planeten zu transformieren und sozusagen da nach und nach eine Atmosphäre wieder zu schaffen und dass das auch der Wunsch und der Traum der Fremen ist und so, das wird ja gar nicht erzählt. Das fand ich so ein bisschen schade. Und das ist ja auch als Konzept. Im Original ist das ja auch so ein bisschen schwierig, weil da ja der Gedanke ist, wenn man es schafft, diesen Planeten lebenswert zu machen und eine Atmosphäre zu schaffen, dann verschwindet der Spice und dann ist damit auch die ganze interstellare Raumfahrt im Arsch. Und das ist ja so ein bisschen so ein Gedanke, so nach dem Motto, okay, wenn
die
wir...
FTP.
Ja, wirklich so, weil das ist wirklich so, das Konzept ist das Konzept ist ja dann sozusagen, okay, wenn wir das Klima schützen wollen, dann müssen wir halt auf die ganze Technik verzichten und zurück in die Steinzeit. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Solarpunk, wo du sagen kannst, du kannst halt auch beides haben, so, wenn du nur willst.
Ja.
Das waren zwei Gedanken zu dem Thema, ja.
Der zweite Gedanke, der ist noch viel aktueller, als dass jetzt der Klimawandel jetzt in den 5 Jahren zwischen unseren beiden Gesprächen über Dune. Ich glaube, damals habe ich schon gesagt, dass quasi der ökologische Ansatz quasi oder dass Teile der Ökologiebewegung sich quasi haben inspirieren lassen von der Background-Story um Dune, weil quasi in diesem Film ja auch diese Entwicklung, also was die Würmer mit dem Spice zu tun haben, dass das Teil desselben Ökosystems ist, dass das noch gar nicht so richtig klar war, als die angefangen haben, den Raubbau zu betreiben. Jetzt quasi aber die neue Wandlung ist eben, wir sind die Freeman. In einer gewissen Weise, weil in Zukunft werden wir uns so anpassen, Wasser- und Ressourcenknappheit wird so krass werden, dass wir eben in einer solchen Verzichtswelt leben müssen. Ja? Das find ich spannend. Das wäre auch wieder zur Theorie Science Fiction als Adaptionstraining, mentales für die Massen, ja, aber, als populäres Medium. Achso, und das Dritte ist, ganz aktuell, da wollte ich hinkommen, tausche Arrakis gegen Afghanistan und dann hast du aber einen sehr aktuellen Bezug und dann passen auch wieder alle wirklichen Klischee-Geschichten mit den Taliban und ihrem Auftreten in den Film und Fernsehen super zu den Freeman, weil die einen gehen und die anderen kommen, ja. Also NATO geht jetzt raus, vorher waren die Sowjets drin, davor waren die Briten drin, Afghanistan als Schlachtfeld der Großmächte. Und was ist das Spice? Es ist natürlich das Opium.
Ja, ganz kurz noch zu dem Gedanken vorher, wo du sagtest, wir sind die Fremen. Also glaubst du wirklich, dass das so kommt? Weil ich finde das schon fast ein bisschen zu optimistisch, dass wir diejenigen sind, die den Verzicht üben und sich anpassen, weil, also ich fände ich gut, wenn sich das so entwickeln würde, aber realistisch glaube ich, dass diese Welt eher so, wie sie auch sich bisher in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und so, wie sie gerade unterwegs ist und Europa, dass es einfach noch eine krassere Abschottung gibt, dass es Menschen gibt, die...
Na, so wie im Film halt, ne?
Ja, also, genau, dass es die Menschen gibt, die sozusagen ganz wenig Ressourcen haben. Und welche, die ganz viel Ressourcen haben, dass die einen halt die Macht und die Waffen haben und die anderen davon abhalten, am Reichtum und den Ressourcen teilzuhaben. Und auch wenn die Ressourcen insgesamt weniger werden, ist es ja nicht so, dass wir alle gleichermaßen den Verzicht üben, weil so ist eben das Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden ja leider nicht. Ich meine, klar, wir versuchen jetzt vielleicht ein bisschen weniger Wasser zu verschwenden und weniger Plastik zu benutzen, aber das grundsätzliche Problem ist ja, dass wir den globalen Süden ausgebeutet haben und dass wir die Klimaflüchtlinge davon abhalten wollen, hierher zu uns zu kommen, wo man noch besser leben kann sozusagen.
Ja, aber die Vereinigten Staaten, die sehen die Trockenheit schon nochmal mit ganz anderen Augen als wir Mittel- und Nordeuropäer.
Aber an welcher Stelle siehst du, dass sie den Weg beschreiten, sich da irgendwie anzupassen und den Verzicht zu üben oder die Aufbereitung stärker voranzutreiben?
Es ist mehr so dieses Gefühl, was es bedeutet, in einer so lebensfeindlichen Welt weiter gesellschaftlich existieren zu müssen. Sowas gab es ja als sogenannte Post-Doomsday-Geschichte immer schon, aber der Doomsday war ja eben so ein atomarer Blitzkrieg. Ne? Und das dauert 20 Minuten und die Welt ist in Trümmern. Hier haben wir ja quasi eine Entwicklung und die ist dann doch so langsam, dass wir uns anpassen werden. Und,
okay, das,
und daraus entsteht dann quasi so eine dystopische Welt. Und andererseits hat aber Villeneuve mit seinem Sicario-Film eigentlich schon gezeigt, dass die Welt in den mexikanischen Drogengebieten genauso dystopisch ist. Und da sterben viel mehr Leute als in Afghanistan, während quasi man noch sagt, 20 Jahre waren die Amerikaner oder NATO im Krieg. Na, also an einem normalen Tag in Afghanistan sterben so viel wie an einem Vormittag in Ciudad de Mexico oder wie das, also was jetzt eigentlich Krieg ist und was Verbrechen und allgemeine Kriminalität in einer angeblich funktionierenden Gesellschaft ist, das ist total verschoben. Und
ich muss nochmal nachfragen. Du hast jetzt, ursprünglich ging ja die Frage darum, musste dieser Film nochmal neu verfilmt werden? So, gibt es nicht besseren Plot? Und du sagst, ne, du findest schon, Gregor, du hast gesagt, ich finde schon, dass das eigentlich ein ganz guter Plot ist. Und jetzt ist aber für mich die Frage, hat er das denn erreicht? Und für mich wäre jetzt das Fazit, du hast recht, Gregor, das der Plot hat das Potenzial, diese Geschichte zu erzählen, aber die Fremen werden so alienated, also ich habe kein Identifikationspotenzial mit den Fremen zum Beispiel. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir erzählt wird, du bist auch einer von denen.
Das habe ich eben auch gedacht, Gregor, weil ich finde sozusagen dein Argument schon grundsätzlich überzeugend, dass du sagst, die Entwicklung ist so langsam, dass unsere Gesellschaft sich irgendwie anpassen werden muss und wird und so, da wird noch was passieren. Ich bin, glaube ich, nur sehr über deinen Satz gestolpert, wir sind die Fremen, weil ich denke so, nee, wir sind nicht die Fremen, wir sind die Atreides oder die Harkonnen. Wir sind im Moment die mit den Ressourcen und die mit den Waffen und wir sind diejenigen, die sich gerade noch nicht so mörderviele Gedanken über die Ressourcenverschwendung machen müssen, weil wir können noch relativ bequem leben, während bei anderen Leuten das Wasser schon bis zum Hals steht. So.
Ja, ja.
Oder die Trockenheit,
oder das Wasser schon komplett weg.
Ich fand übrigens diese Anzüge auch im ersten Teil wirklich toll. Das war echt tolle Science-Fiction.
In der alten Verfilmung meinst du?
Ja, auch, da wird es noch mehr erklärt, wie die funktionieren. Und ich fand das toll, weil du hast es jetzt ja auch nochmal gesagt, die wären auch heute was Tolles. Ich fand es war ein tolles Stück Science-Fiction, darüber nachzudenken. Dass man, also man denkt doch so kurz, krass, warum gibt es so einen Anzug eigentlich nicht wirklich, oder? Mhm. Also das war so, das wäre ja voll, natürlich wissen wir, okay, so einfach ist es nicht, aber das hat mir gut gefallen.
Das war bei der Dino De Laurentiis-Produktion wirklich, die haben irgendwie 200 von den Dingern echt Leder in irgendwelchen, bei Gucci, im House of Gucci.
Genau, wir haben einen Trailer vorher gesehen für den Gucci-Film.
Genau, von dem ich so begeistert bin, weil das ja auch wirklich, es ist ja ein absolutes Schauspielertreffen, ne? Plus Lady Gaga noch, damit Al Pacino, ja. Jeremy Irons, aber das ist ein anderes Ding. Ja, aber ich wollte, also mich hat vieles wirklich auch die Ornithopter, das waren Helikopter und das wirkte wirklich teilweise ein bisschen wie Black Hawk Down und diese ganzen Wüst-Desert-Storm-Geschichten kamen darüber. Und ich hatte noch, jetzt, vielleicht ist das ein komischer Diss, aber ich hatte das Gefühl, dass es quasi einen visuellen Diss auf Star Wars gab, nämlich den Ornithopter, der in der ökologischen Station stand, der war nicht so militärisch und das war das einzige Gerät, das original so auch in einem Star Wars Film hätte sein können. Und ich fand auch, die Anlage war genau so eine Rotunde, wo der Millennium Falke eigentlich stand. Und dann springt das Ding nicht an. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie so, hier, wir haben hier unsere eigene Welt und dann gehen wir mal kurz aufs Mickey Mouse Level von Star Wars und zeigen halt, und dann auch während das Ganze, die Flügel fallen ab. Also für mich war das quasi so ein Insider-Joke auf, wie stark doch Star Wars ihre Welt verkackt haben und wie toll wir doch sind. Und dann kamen noch so andere Sachen, die mir so rübergekommen sind, dass es ein bisschen auch eine Pocahontas-Geschichte ist, ne? Mm. Und ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, nochmal als auch zu einer anderen Serie, Paul als bei The Crown, dass Paul auch so ein bisschen so eine Figur wie Prinz Charles ist, aber hoffentlich mit einer, zumindest mit einer größeren Story-Arc.
Und wer ist dann die Queen?
Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe den Vergleich zu Prinz Charles nicht.
Mhm. Der Junge, der überfrachtet ist mit
Erwartungen.
Mit Erwartungen aus dem Protokoll, aus so einer jahrhundertealten Tradition.
Der nicht so sein kann, wie er gerne möchte, weil er einfach so viel erfüllen muss.
Ja, okay. Ja. Okay. Wirkte für mich auch so ein bisschen schmächtig und da gibt es ja diese schöne Szene da mit Duncan, wo so, na, hast du Muskeln bekommen? Und nee. Das hatte für mich einfach so von der Atmosphäre her, und weil es dann ja auch nochmal so auf diese britischen Hintergrund abhebt, war das für mich quasi so eine, wie soll ich sagen, eine atmosphärische Referenz.
Übrigens generell kurz zum Cast, ich finde, dass die schon auch alle sehr gut gespielt haben. Also ich fand alle Rollen sehr gut besetzt und ich meine, es ist ja wirklich auch schwierig, dieses ganze Exotisieren, ne? Und der latente Rassismus, der einfach in der Geschichte angelegt ist. Und ist Frank Herbert wirklich der beste Typ, um uns irgendwas über eine arabisch-islamische Zivilisation angelehnte Gesellschaft zu erzählen.
Wo der Messias kommt, ja.
Ja, da ist irgendwie diese ganze Exotisierung ist da irgendwie schon sozusagen im Grundfundament, aber...
Ja, aber man muss natürlich sagen, der Herrscher des Universums ist der Padishah-Imperator.
Ja, das heißt, halt ein weißer Boy. Also später dann, wenn es Paul ist.
Gut, aber wir kennen den Imperator jetzt.
Ja, stimmt,
jetzt.
Den sieht man nicht, ja.
Und auch die Sadoka mit ihrem Gebetsgeschichte, also es könnte, und es gibt in, das ist ja die Besonderheit des Frank Herbert'schen Universums, dass es keine Aliens gibt. Es gibt nur Menschen und genetische Abkömmlinge, die teilweise aber so ausgefreakt sind, dass man sie kaum mehr als Menschen erkennt. Aber das hat der David Lynch, finde ich, super dargestellt mit diesem Abgeordneten von der Gilde. Das war nämlich nur noch so ein riesiger Wurm, der in so einem Tank überleben konnte. Mhm. Also solche abnormen. Und das war ein Vorgriff auf das, was in den späteren Filmen ja der Gottkaiser des Wüstenplaneten wird, also der Enkel von Paul, der ist dann ja nur noch so, der wird quasi zum Wurm.
Ja,
ne?
Ja, ich weiß.
Und das war wie so ein Vorgriff, auch ein visueller, auf die, um diese, ja, die Diversität dieses Universums schon zu zeigen. Mhm. Das ist hier bei dieser Exposition noch alles ziemlich, ziemlich stabil. Aber was ich einfach sagen wollte, die Freemen sind keine autochthonen Eingeborenen, die schon immer dort waren, sondern das sind Abkömmlinge von irgendwelchen Siedlern, die alle irgendwie vom Planeten Erde irgendwann mal auf irgendwelchen Planeten gelandet sind. Ne? Nun kann man das natürlich sagen, dass es in der Menschheitsgeschichte genauso ist, aber dann doch in einem kleineren Zeitraum, nämlich von etwa 10.000 Jahren und nicht von 1,2 Millionen Jahren oder so.
Na gut, also ich finde einfach, dass sozusagen diese Geschichte in der Grundanlage konzeptuell an vielen Stellen schon schwierig ist, auch dieses Exotisieren und dann, es fällt auch irgendwie der Satz jetzt hier in der Neuverfilmung auch wieder so, sie sind so wild, aber auch so edel und loyal und es ist halt so, da sind alle Boxen getickt von so einer Exotisierung und so einem Othering und so. Ja. Es wird dann zwar angedeutet so, die haben ganz tolle Techniken, die wir nicht haben, also wenigstens gibt es Leute, die ihre Kultur appreciaten und ihre Kulturtechniken, aber vom Großteil der Gesellschaft, die da dargestellt wird, werden sie im Prinzip für Primitive gehalten, die nicht relevant sind, die ausgelöscht werden und haben uns auch nicht mit beschäftigt und wie viele es davon gibt, ist uns eigentlich auch egal. So. Aber davon mal unabhängig fand ich, dass der Cast doch relativ divers war, also so, wir haben ja schon über die Männer-Frauen-Besetzung gesprochen, ja. Aber es gab doch auch sehr viele Rollen, die jetzt von POC-DarstellerInnen besetzt wurden, das fand ich ganz gut, auch verschiedene Rollen, wo ich dachte, so ähnlich wie die imperiale Ökologin nicht zwingend eine Frau hätte sein müssen, aber man hat sich dafür entschieden, hatte ich das Gefühl, dass etliche Rollen mit dunkelhäutigen SchauspielerInnen besetzt waren, was vielleicht nicht zwingend hätte machen müssen, aber was ich gut fand, dass die Figuren mit nicht weißen.
Ja, aber dann hätte man es wirklich besser machen können, einfach Haus Atreides wäre dann halt wirklich eine POC-Familie gewesen. Das wäre dann ähnlich wie bei diesen, wie heißt dieses Hofdrama als Netflix-
Du meinst Bridgerton, genau, wo dann auch schwarze Adelspersonen vorkommen.
Das wäre in so einem Science-Fiction-Universum vollkommen problemlos möglich gewesen und hätte, finde ich, auch nochmal die Privilegien-Boy-Situation, finde ich.
Das wäre vielleicht eine interessante Brechung gewesen, tatsächlich. Nicht in irgendwelchen Nebenfiguren schwarze Personen zu besetzen, sondern zu sagen, dieses gesamte Adelsgeschlecht sind halt Schwarze fertig und dann, das stimmt. Das wäre vielleicht eine interessante Brechung gewesen, die man durch Casting hätte machen können. Aber trotzdem, also hat man nicht gemacht. Und ich finde ja, dass Oscar Isaac als da Lord Atreides schon sehr, sehr gut rüberkommt. Er hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, dass Timothée Chalamet sehr gut besetzt ist als der kleine Paul. Er ist zwar eigentlich 10 Jahre älter, aber er spielt diesen 17-jährigen angsty Teenager sehr gut. Ja. Aber der Lord Atreides, den habe ich, glaube ich, den fand ich schon fand gut. Hat gut gefallen.
Sie lächelt so ein bisschen dabei.
Vielleicht hat er ja noch Platz bei seinen Konkubinen. Also gut.
Mir hat es auch gut gefallen. Was ich gut fand, du hast ja auch gesagt, also dass viel POC-SchauspielerInnen drin waren und dass das aber auch gar nicht thematisiert wurde. Also das, ne, weil es gibt ja so ein bisschen, es gibt so eine Stelle, wo eine Frage ist, bist du eine Fremen oder nicht? Und da wird halt nicht die Hautfarbe irgendwie als Ausgangspunkt für diese Diskussion gemacht. Das fand ich ganz schön.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, die Stelle, ja.
Ich habe noch eine ganz andere Frage zu dem Film. Und zwar ist mir jetzt erst aufgefallen, wie dolle also wie weniger Computer eine Rolle spielen und wie dolle stattdessen Akustik. Es geht die ganze Zeit um Töne.
Oh ja, übrigens, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe über lange Strecken im Film mir die Ohren zugehalten.
Ja, das habe ich gesehen. Ja, ich
fand's so krass.
Ich dachte erst, bist du erschrocken?
Ich habe mir die Ohren zugehalten.
Das lag vielleicht am Kino oder so auch?
Ich hatte schon in dem Serienjunkies-Podcast hatte ich auch schon gehört, die waren in irgendeinem anderen Kino gewesen und haben auch gesagt, boah, das ist halt so ein bombastischer Film, der, glaube ich, auch sehr versucht, so Weltraumsound und Schlachten, und ich glaube, es ist alles wirklich auch bis zum Anschlag hochgedreht, und das sind auch die Szenen gewesen, also wenn da die ganze Zeit irgendwie Sachen explodieren und boom, boom, und dann der Soundtrack, den ich ja relativ unbemerkenswert fand, ehrlich gesagt. Also dafür, dass das Hans Zimmer war.
Ja, da muss ich, es gibt so Hans Zimmerismen, die waren da schon drin. Also es gibt so ein Leitmotiv, das hat was Orientalisches, aber dann, was für mich komplett dem Fass den Boden ausschlägt, ist, es gibt so ein Paul Atreides Fanfare, das ist König der Löwen. Und dieses oh, 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 ja. Das ist
großartig, mir gar nicht aufgefallen.
Das ist
immer nur die Dudelsäcke aufgefallen, wenn die aus dem Hintergrund nochmal gedudelt haben.
Und das haut mich so, vor allem, weil es ist ja die Geschichte von wie König der Löwen, ne? So mit dem
verliert seinen alten Vater Löwen, genau. Und dann muss er selber.
Da muss ich sagen, also das ist auf der akustischen Spur genauso frech, wie damals David Lynch gewissermaßen das Thema verarscht hat, indem er die Atreides so hochglanz gut und die anderen so abgründig böse dargestellt hat. Das hätte ich ihm nicht durchgehen lassen. Also diese König der Löwen-Geschichte, kenne den Film gar nicht, aber ich kenne nur diese Szene, wo Barack Obama doch irgendwann mal gesagt hat, bei dieser Geschichte, diesem Press-Dinner, wo er gesagt hat, es gäbe jetzt auch
das Geburtsvideo.
Das Geburtsvideo. Ja, ja. Und dann haben die halt diese Szene gespielt und da war genau Melodie-Element.
Fand soundmäßig haben sie es echt übertrieben. Aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem von vielen Filmen, die heutzutage fürs Kino rausgebracht werden. Ich weiß das schon, dass das häufig mir ein bisschen zu laut und zu stressig ist.
War dir das zu laut, Gregor?
Nee, ich bin aber vielleicht auch ein bisschen taub. Aber
ich bin sehr sensibel.
Ja, das haben wir vorhin gemerkt, weil, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht zu laut war, aber du hast ja vorhin auch hier irgendein Netzteil gehört.
Ja.
Das ist ja wichtig, ne? Ja. Als Information.
Ich bin super sensibel und auch wirklich so. Ich war auch schon bei irgendwelchen Kunstperformances, wo mich irgendwie sowohl visuell als auch auditiv irgendwas so krass gestresst hat, dass ich rausgehen musste, weil es wirklich weil es mir Stress verursacht.
War das jetzt so, dass du kurz überlegt hast, sogar rauszugehen?
Wenn meine Hände nicht frei gewesen wären, um die Ohren zuzuhalten, wäre ich, glaube ich, an den Punkt gekommen, weil ich fand das sehr stressig und ich habe mir dann wirklich auch die Ohren komplett so richtig fest zugehalten, also so mit den Fingern auf den auf den Ohren so. Und ich habe den Sound ja dann trotzdem zum Beispiel im Brustkorb noch ganz doll gespürt. Und ich habe den ja trotzdem auch in meinem Kopf und so gehört. Klar, wenn jetzt irgendwie wieder Dialog war, habe ich natürlich, das ging ja. Aber wenn einfach nur so hintergrundbombastische Soundkulisse war, fand ich, war mir das viel zu viel. Aber du wolltest ja eigentlich auf den Punkt hinaus, dass der Film so akustisch ist.
Wir waren jetzt auch bei Akustik. Ich wollte aber auf was anderes Akustisches. Und zwar, es geht darum, dass Paul immer erkennt am Schritt, wer er kommt. Es gibt die Klopfer, die Würmer anlangt.
Stimmt.
Das war auf die Eingangs, das war genial. Da hätte ich mir von Hans Zimmer mehr dieses Bumm, Bumm, Bumm.
Genau,
so fängt der Film
an. Das checkt man gar nicht. Das könnte auch ein Herzschlag oder so sein.
Und das fand ich so super, weil das hat für mich 2 Sekunden gedauert und da wusste ich, das ist ein Klopfer, die haben das Dune-Universum verstanden.
Ja.
Das war für mich sofort so ein, ich bin zu Hause, auf Arabisch.
Dann der Tonfall der Stimme.
Es gibt
die Stimme und es wird richtig thematisiert, du musst den richtigen
Tonfall
machen.
Finden.
Und eigentlich gibt es ja nachher auch, ich weiß nicht genau, wie es heißt, die Waffen, die ja eigentlich die Stimme verstärken. Die sind ja jetzt hier noch nicht Thema.
Nee.
Was ist denn das? Das wird doch nachher, wenn er mit den Fremen zusammen kämpft, dann haben die doch diese Teile in der Hand.
Ich
Im Lynch-Film. Das war jetzt in diesem Teil nicht. Aber meiner Meinung nach, also Erinnerung nach, ist das auch wieder die Stimme. Und als ich das jetzt alles zusammen gesehen habe, dachte ich, dass der Computer, das Digitale wurde ersetzt durch analoge Töne. Das ist eigentlich das große Ding, was da stattfindet die ganze Zeit.
Ja.
Und der Klopfer ist so das Element.
Stimmt, eigentlich. Das ist interessant.
Aber das war schön am Anfang, ja, dieses Klopfen.
Ich hätte das aber gerne, dass er das nochmal so als Grund Basso Continuo öfters mal eingesetzt hätte, weil es war nur am Anfang so und hätte, wenn es mal so eine Atempause, dumm, dumm, einfach um so die Zeit tickt, ja, und das fand ich ein bisschen schade, obwohl es natürlich keinen Grund gegeben hätte, dass außerhalb des einer
Klopfer-Sequenz. Bei 24 wohl, bei der Serie wurde das immer so, hast du 24 gesehen? Da gibt es immer so dumm, dumm, da geht auch die Zeit immer so sekundenweise. Ja.
Aber was mir jetzt noch einfällt zum Thema Akustik in den Szenen, in seinen Visionen, wo er immer schon Shani sieht sozusagen oder auch in der Anfangssequenz, wo sie erzählt, wie schön Arrakis beim Sonnenuntergang ist und so. Das fand ich zum Beispiel akustisch sehr schön gemacht, weil da haben sie ja versucht, akustisch die Wüste darzustellen durch so ein, da ist es ja dann sehr leise, da ist nicht irgendwie noch Musik und Gedöns, sondern da hörst du halt nur so ein leises Windrauschen und so ein bisschen Sandrieseln.
Das ist also wirklich leise, ne?
Da sind Ton und Bild auch sehr schön zusammengefügt, finde ich. Und da ist dann eben, ich finde, da haben sie so akustisch relativ gut dargestellt, wie du halt in der Wüste stehst und nicht so viel hörst und halt nur so ein bisschen Wind und ein bisschen
Sand. Ich habe nichts rascheln gehört. Ich glaube, ich bin wirklich taub. Das fällt mir gerade auf. Hast du was gehört in der Wüste?
Also man hört immer den Wind leise und so ein bisschen, wenn man den Sand sieht, hört man ihn auch so ein bisschen.
Ehrlich gesagt, es gibt für mich nichts Schöneres als den Geruch von Spice.
Okay.
Gregor ist auf anderen Sinnes.
Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen.
So generell nochmal so als Science-Fiction-Weltenbau fand ich das so interessant, weil für mich funktioniert der Film auch ein bisschen als Post-Science-Fiction. Weil die ganze Technologie und die ganzen Science-Fiction-Tropes komplett uninteressant sind. Das ist ein bisschen für mich so die Geschichte der letzten 30, 40 Jahre, die ich auch so aktiv oder sehr bewusst miterleben durfte, dass mit den Smartphones und mit dem Internet eine so fantastische, von der Science-Fiction nicht vorausgedachte Technologie unser Leben übernommen hat, dass ich immer mal wieder das Gefühl habe, ich lebe jetzt in einer Science-Fiction-Welt und deswegen beeindruckt mich auch quasi all das nicht mehr. Also und gerade diesen bisschen anonymen Raumschiffe und das ist einfach nur Technik, aber das könnte auch ein Containerschiff sein, das ist auch die Technik ist einfach da und sie wird halt wie immer Technik einfach eingesetzt nach bestimmten utilitaristischen Grundsätzen und mal ist die Technik halt irgendwie so ein Pferdewagen wie bei Ben-Hur und beim nächsten Mal ist es wie bei Star Wars, das er gemacht hat, das Ben-Hur-Rennen mit so Pod-Race nachzustellen, aber die Struktur bleibt dasselbe und ich habe mich also in keinem Moment in dieser Welt quasi nicht vorstellen können, also die hat mich auf eine gewisse, die waren für mich normal. Ja, es gab keinerlei Sense of Wonder mehr. Und ich finde, auch durch die Erfahrungen dieser Internetwelt, würde mich ehrlich gesagt, wenn Elon Musk jetzt sagen würde, statt Boring Company, er hätte halt jetzt so ein Dimensionstunnel-Device erfunden. Und damit kann man halt, muss man gar keine Rakete zum Mars schicken, sondern man muss einfach nur so eine komische Röhre irgendwie in die Umlaufbahn schicken und dann kann man da durchgetunnelt werden über Quantenflux, bla, mit einer Gegenstation. Da würde ich sagen, okay, naja, aber ich bin so ein bisschen über dieses kindliche Staunen heraus und ich habe fast das Gefühl, dass das auch im Production das Design mitgedacht war, also dass das runtergetont ist. Es geht nicht um, die können fliegen und die können, also es ist Commodities, ja. Und mit Ausnahme vielleicht den Orni Top dann, die aber wirklich dann auch wiederum so nah an den Blackhawks Kampfhubschrauber wieder sind.
Ja, daran haben
sie
mich auch erinnert.
Ja. Und aber das ist jetzt mehr so eine Beobachtung, mehr so auf der Sci-Fi-Trope-Ebene.
Ja, das stimmt schon. Das finde ich eine gute Beobachtung, dass sozusagen die Zukunftstechnik, dieser Aspekt von Science-Fiction, dass der gar nicht so im Vordergrund steht, weil ja eben Frank Herbert in seinen ganzen Büchern sich eigentlich an anderen Konzepten abarbeitet, eben Macht und Wirkweise von Religionen in Gesellschaften und politische Systeme und die Vergeblichkeit des Versuchs, irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen. Und da ist mir gerade nochmal eingefallen, weil das finde ich eigentlich interessanten Konzepte und die hätten stärker noch hier vorkommen können, finde ich. Mir ist noch eingefallen, woran es mich auch erinnert, von diesen Konzepten her, nämlich an den Witcher. Habt ihr das gesehen oder gelesen?
Die Serie?
Die Serie, ja.
Also die Serie zum Spiel, ne? Ist das ja eigentlich?
Naja, auch das Spiel beruht auf Büchern.
Achso, okay.
Also ganz früher sind es Bücher und davon gibt es ein Computerspiel und
Das wusste ich nicht, ja.
Davon eine Netflix-Serie. Die Serie, oder sowas.
Ich habe die Serie gesehen.
Genau, und die Serie aber basiert eigentlich auch auf den Büchern.
Okay,
genau.
Und ich habe das Spiel ein bisschen gespielt.
Aber da ist doch so ein grauhaariger Hottie, ne? Dabei, der.
Genau, da ist auch ein grauhaariger Hottie. Und ich habe, ich fand die Serie ganz gut und ich habe mir alle diese Bücher durchgelesen. Das ist auch so eine große, umfangreiche Serie mit irgendwie 5 Büchern im Hauptkorpus und dann aber noch 2 Kurzgeschichtenbände vorher und noch 2 einzelstehende Bücher und so weiter. Mhm. Ich habe alles durchgelesen und endet sehr dramatisch, diese ganze Reihe. Und da ist eben auch eins der Hauptthemes so die Vergeblichkeit von allem. Und das ist ja auch so das Hauptthema, was durch die ganzen Generationsgeschichten, die Frank Herbert erzählt, Paul und dann seine Kinder und Kindeskinder und wie die alle immer wieder versuchen, irgendwie die gute oder richtige Gesellschaft aufzubauen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und eigentlich die Grundpunchline immer ist, du kannst dich eigentlich nur falsch entscheiden. Hm. Also es gibt kein perfektes politisches System und es gibt auch nicht die richtige Entscheidung und es ist gleichzeitig umsonst, aber auch nicht umsonst, weil du halt jeden Tag wieder versuchen kannst, ein guter Mensch zu sein und das richtig zu machen und so. Und das ist so als Theme im Witcher auch relativ dominant. Und das finde ich eigentlich interessant. Also ich muss sagen, am interessantesten fand ich diese Wikipedia-Artikel. So, was will Herbert eigentlich sagen und welche Konzepte versucht er rauszuarbeiten anhand von welchen Figuren und welchen Grundkonflikten?
Aber willst
das
du
fand
das?
Ich schon spannend. Aber ich habe keine Lust, die Bücher zu lesen übrigens, leider.
Willst du das? Also du hast ja gesagt, dich interessiert diese Meditation über Macht, nenne ich das mal. Und das interessiert dich, das zu sehen? Also ist das ein Thema sozusagen, wo du, weil ich frage jetzt nach, weil das zum Beispiel für mich ein Thema ist, weswegen ich mich auch nicht für Star Wars interessiere, weil da ja auch die ganze Zeit um diese Frage um Macht geht.
Ich finde, bei Star Wars, finde ich, kommt das nicht so, wird da nichts Interessantes.
Star Wars, geht es nur um die Machtfrage da, genau. Also okay, aber
da Macht weiß ich nicht so, vielleicht wirklich eher so grundsätzlich als politisches und gesellschaftliches System. Also sozusagen wie kannst du eine Gesellschaft so strukturieren, wer entscheidet was, sodass irgendwie für die meisten das Beste dabei rumkommt, da bist du ja schon fast wieder in der Philosophie und beim Utilitarismus oder so. Und in der Welt von Frank Herbert wird auch sehr viel rumgespielt und ausprobiert, irgendwie mit einem wohlwollenden allmächtigen Imperator und also ich finde diese Meta-Machtmeditation oder Politikmeditation, die finde ich schon interessant, aber ich finde, dass sie in diesem Film halt so gut wie gar nicht rauskommt, weil du bist halt viel zu nah an den Figuren und an der Geschichte dran. Das ist eben das Problem, ne? Ich finde, dass bei Herbert diese Konzepte in dem Moment gut rauskommen, wo du den großen Bogen siehst, wo du mehrere Generationen siehst, die sich abarbeiten, immer wieder vergeblich an der gleichen Frage und versuchen, andere Wege einzuschlagen und alle irgendwie immer am Ende wieder scheitern. Und jetzt hast du hier nur einen Bruchteil von dem ersten Buch aus so einer großen, von so einem großen Korpus und da bist du halt viel zu sehr im Mikrokosmos und gar nicht weit genug rausgezoomt, um eigentlich dass die interessanten Fragen eigentlich gar nicht zum Tragen kommen. Es ist trotzdem ein schöner Film, aber.
Ja, ich bin mir auch am Überlegen, ob nicht ein Teil des Erfolgs dieser Verfilmung, aber auch anderer, gerade der Marvel-Verfilmung, dieser 23 ersten Filme, die jetzt vor einiger Zeit zum Abschluss gekommen sind mit dieser Thanos-Geschichte, ob die nicht auch davon leben, dass es eigentlich ein Kernzielpublikum, das die Vorlage kennt, gewonnen wird. Und die sind aber auch gleichzeitig sowas wie Multiplikatoren und erzählen anderen. Musst du sehen, die Bücher sind toll, aber der Film bringt es auch. oder der Film eröffnet Dinge, die von der Substanz so wie im Film sind, und deswegen, du musst jetzt nicht irgendwie 3 Wochen lang die Bücher lesen, sondern geh mit mir für 3 Stunden ins Kino, und dann sind wir auf einmal auf einer Gesprächsebene. Und alles, was der Film nicht leisten kann, erzähle ich dir. Ja, und dadurch kommt auf einmal, hat es einen Gewinn. Und mir ist es aufgefallen, nämlich es gab im der Werbevorspann einen neuen Marvel-Film, die Eternals. Und die Eternals, die kenne ich gar nicht. Das ist halt eine spätere Erfindung. Das sind nicht mehr diese Kernfiguren aus dem Marvel-Universum, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich merke, okay, die binden das jetzt an die Geschichte des Marvel-Universums natürlich an, aber ich habe sofort gemerkt, das ist schlecht, es interessiert mich nicht.
Das habe ich auch gemerkt, also bei mir.
Und es sind wieder komische
über Menschen, irgendwelche Wesen, komische Aliens, Monster, kommen wieder. Die Welt muss
gehen. Ja, das einzig Interessante war so ein bisschen so ein Theodizee-Problem, das da diskutiert wurde, im Sinne von, ihr seid so übermächtig, ihr wart auf der Erde und ihr habt uns nicht geholfen, ihr hättet uns helfen können. Und die so, ja, wir hatten so ein...
Wir hatten so ein Protokoll,
wir durften uns nicht einmischen, aber wer hatte... Also das könnte eine interessante Geschichte sein, im Sinne von, wann muss man eingreifen auf so einer
Meta-Ebene. Oder aufhören, an Götter zu glauben, wenn man das Gefühl hat, dass sie Schlimmes nicht verhindern.
Aber ich habe nichts so richtiges, diesen Marvel-Touch habe ich bei diesen Figuren nicht gesehen. Und aber ich glaube, das ist jetzt erstmal der Anfang vermutlich von noch, dieses Universum ist wirklich ziemlich ausgefächert.
Bist du jetzt bei Marvel oder bei Dune?
Bei Dune. Okay. Da ist jetzt noch nur in dieser ersten Trilogie, die ja auch über Tausende von Jahren geht, können die sich noch in den nächsten Jahren ganz gut austoben und vielleicht noch den einen oder anderen spannenden Gedanken mit reinbringen. Denn wir hatten ja dann irgendwie festgestellt, eigentlich ist das jetzt nur so eine Exposition zur eigentlichen Handlung, damit wir mal so wissen, worum es überhaupt geht.
Was ich zum Beispiel interessant finde, später gibt es doch irgendwie so einen Teil der Geschichte, wo Paul im Prinzip schon weit hinter seinem Zenit ist, sogar schon abgedankt hat, glaube ich, als Imperator und dann irgendwie als Blinder in die Wüste geht und dann so als Prophet wiederkommt und gegen seine Nachfolger predigt und so. Sowas finde ich halt interessant. Ja, genau. So als du hast irgendwie alles schon einmal komplett durchgespielt und stehst vor den Trümmern all deiner Entscheidungen und konntest die Geschichte nicht aufhalten und deine Nachfahren wiederholen alle Fehler und du kannst das irgendwie, du kannst auch nicht so richtig eingreifen. Sowas finde ich interessant.
Wie so ein
eigentlich.
Oscar Lafontaine, ja.
Ich habe auch gerade nach einem Politik-Danke, den hast du gebracht, ja.
Aber ich fand's trotzdem ein gutes Filmerlebnis.
Ich habe mir auch überlegt, ob der Film nicht besser ist als das Buch, als literarischer Text unter literarischen Texten. Und dann habe ich das Gefühl, ist der Film vielleicht sogar besser, weil. Es gibt so einen Vorwurf, dass quasi diese Figuren, die stehen einfach in der Landschaft rum und die Geschichte passiert und die werden so wie so geheime Briefkästen voller Wissen, das sie aber nie zur richtigen Zeit so ausspielen können. Und deswegen kommt man auch dieses Gefühl, dass man ständig Informationen bekommt, aber eigentlich passiert nie so richtig was. Und jetzt weiß ich es nicht und ich würde trotzdem sagen, jetzt, wenn ich nur die Villeneuve-Filme anschaue, ist für mich Sicario halt irgendwie
der bessere
Film. Ja, der spielt auch in der Wüste. Es fängt sehr, sehr gory an. Wirklich schon dystopisch. Also die Dimension, wie dieses Verbrechen sich quasi so durchgreift, das hat so eine ganz andere Qualität. Und ich finde den spannenden Film dann trotz allem. Und Blade Runner, dem gebe ich jetzt auch nochmal eine dritte Chance, also jetzt beim zweiten Mal, beim ersten Mal, wir hatten ja drüber gesprochen auch im Picknick, hat mir überhaupt nicht gefallen. Beim zweiten Mal habe ich es verstanden. Vielleicht werde ich es beim dritten Mal lieben lernen, ja.
Ja, aber ich habe ja die Bücher nicht gelesen, ja. Insofern habe ich jetzt nicht wirklich super viel Fundament und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, an vielen Stellen jetzt in der Neuverfilmung, also bin ich ja trotzdem in der Lage, an vielen Stellen sagen zu können, da haben sie dieses Konzept nicht erklärt. Also sozusagen, das wird nur angerissen, aber wenn du nicht weißt, worauf das eine Anspielung ist, kannst du damit nichts anfangen. Das würde vielleicht für die Bücher sprechen. Ich musste vorhin übrigens auch dran denken, als du gesagt hast, dass ja Frank Herbert in seinen Büchern immer am Anfang von dem Kapitel so ein bisschen Pseudo-Historie ja. als Kontext gibt. Das hat mich auch nochmal relativ stark an Herr der Ringe erinnert, weil da ja auch ganz viele Rückbezüge zu einer fiktiven Vergangenheit, sozusagen die ganze Gegenwart ist so getränkt von den Jahrtausenden vorher und von dem Echo aus der ja. Vergangenheit. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich versucht Frank Herbert das auch zu machen. Ich habe trotzdem gemerkt, ich habe relativ stark keine Lust, diese Bücher zu lesen. Ich glaube einfach, weil ich manche von diesen Grundkonzepten so problematisch finde, dass ich einfach nicht Lust habe, mich da so ja. rein zu versenken, obwohl ich auch manche der Konzepte auch interessant finde. Aber ich glaube, ich bin da einfach mit so 45 Minuten langen Wikipedia-Artikel sehr gründlich durchlesen. Was sind denn die interessantesten Gedanken, die er da hatte? Bin ich ganz bedient. Ja. Aber so mache ich das manchmal auch, wenn ich einen Film nicht sehen will oder ein Buch nicht lesen will, dann lese ich sehr gerne ja. die Zusammenfassung.
Was ich nochmal eine Anmerkung zum Film toll finde, es gibt halt wohl die ersten Veröffentlichungen, aber auch die in Deutschland haben das übernommen. Da gab es einen Illustrator, der heißt John Schönherr, und der hat einen sehr minimalistisch flächigen Stil. Und mein Gefühl war, oftmals hat man so leere Palasträume, wo nur eine Figur so lang läuft. Mhm. Es ist nichts vollgemüllt und vollgestellt, sondern es hat so ein bisschen so eine leere Atlantikwall-Bunker-Atmosphäre. Und vieles davon habe ich das Gefühl, dass die 12, der hat auch so ein paar Farbtafeln, also das heißt, es gibt nicht nur das Titelbild, sondern da gibt es so 3-4 farbige Illustrationen, die in die Taschenbücher reingeklinkt waren, und der Look und Feel dieser Illustrationen von, ich glaube, John Schönherr heißt der Illustrator, die scheinen mir wirklich auch für das Production Design und für die generell für den visuellen Look des Films Pate gestanden zu haben. Und das finde ich eine ganz großartige Leistung, so ein Vorbild wirklich zu nehmen und ihm in einem anderen Medium, zwar auch in einem Audio, einem visuellen Medium, aber im Bewegtbild irgendwie gerecht zu werden, weil die so leer sind, geben sie halt auch der Fantasie wahnsinnig viel Raum. Und das, weil der Text so überbordet mit so vielen Schichten, fand ich das, glaube ich, auch ganz, ganz toll, dass es eher, dass die Illustrationen so viel Raum gegeben haben, sich selber noch Details auszudenken. Und
das heißt ja auch, dass Villeneuve auch so ein Minimalist ist. Und bei Herr der Ringe war es übrigens auch so bei der Verfilmung, dass sie sich die 2 wichtigsten Illustratoren aus der Geschichte mit an Bord geholt haben, um die Sets zu designen und die Kostüme und so weiter.
Könnt ihr mir, ihr seid ja belesen, was die Wikipedia Artikel angeht oder die Bücher, könnt ihr mir was zur Rolle des Stiers sagen, der ständig auftaucht? Als Figur und als Wandbehang? Das ist mir
aufgefallen. Das ist nichts, was im Was ich wüsste, okay. dass es im Roman
ist. Hätte sein können. Das ist
ja, ich habe das Gefühl, das ist eben so, dass, weil das wird ja auch mal wieder so als Gründungsmythos und so immer angeführt, ne, dass der Großvater von Paula irgendwie den Stier bezwungen hat.
Ach so, okay. Das
wird am Anfang mehrfach erzählt, weil da sind sie doch am Grab irgendwie vom Großvater, und dann sagt Paul, irgendwie Großvater hat zum Spaß gegen Stiere gekämpft, und dann sagt der Vater von Paul, ja, und schau, wo es ihn hingeführt
dann hat. Dann habe ich das
Aber ich hatte immer das Gefühl, das soll so für körperliche und geistige Willensstärke, der edle, starke, gute, adlige Mann oder so
stehen. Meines Erachtens kommt das nicht aus dem Text. Also ich will jetzt nicht sagen, das wüsste ich aber.
Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Trope, was in anderen Geschichten vorkommt. Also zum Beispiel, es gibt so eine Romanreihe von Christian Jacques, 5 Teile über Ramses II. Also Christian Jacques ist so ein Franzose, der so ganz viele Romane geschrieben hat, die im alten Ägypten spielen. Und da in dieser Geschichte von Ramses II. Ist das auch so ganz wichtig, dass er, ich weiß nicht, ob das was Altägyptisches vielleicht ist, dass er gegen den Stier kämpfen muss als 14-Jähriger, als Initiationsritus, weil sein Vater das auch gemacht hat und so weiter. Vielleicht ist das einfach so ein, dieses, wenn du ein echter Mann bist, bla bla, kämpfst du gegen den Stier und beweist, dass du keine Angst
vielleicht
hast.
Vielleicht hat es hinterher mit dem Wurmreiten nochmal, dass man quasi sich dem Tier stellt.
Aber, oder der Angst oder beidem.
Aber meines Erachtens ist es eher ein Stören. Also es gibt 2 Elemente, die mich in dem Film total stören. Das ist der Dudelsack.
Ja,
weil
ich fand den super.
Den hättest du nicht gebraucht. Also, und das zweite war der Stier. Also, wo ich einfach sagen, es spielt im Jahr 10.151 oder so. Und da kommt irgendwie so eine Stierkampf Plastik, die da eben beim
Für mich Paul hat das funktioniert. Ich fand das gut.
Also
für mich hat das so ein bisschen eben, aber vielleicht auch deswegen, weil ich eben diese ganze Christian-Jacques-Ramses-II-Trope, in unserer Familie haben noch alle Männer gegen den Stier gekämpft, Trope sozusagen kenne. Für mich hat das funktioniert, weil das eben so rüberkommt, dass es zu diesem Familienmythos gehört. Ja. So, das ist unser Familienwappen und das ist unser Ethos und so erziehen wir unsere Söhne und so sehen wir uns selber als Männer in der Welt. So, ich fand, das hat das ganz gut verbildlicht, weil er ja auch immer dann vor dieser kleinen Plastik sitzt und die anstarrt und wahrscheinlich sich überlegt, da muss er dann gar nicht mehr den inneren Monolog verbalisieren, so wer bin ich und passe ich in diese Familie und werde ich es schaffen, irgendwie meinen Vater zu beerben. Und ich fand diese Plastik übrigens auch sehr schön. Also ich fand die gut gemacht so.
Vielleicht gibt es, ich meine, im Herberts Text und Weltenbau gibt es einfach auch ein paar vertraute Elemente, wie zum Beispiel die orange-katholische Bibel. Ja, das ist so eine Fassung, die dann irgendwann mal verbindlich wurde. Und so Religion und dies, das spielt ja kaum, außer dass mal irgendeiner sagt, du Gott, diese ganzen religiösen Aspekte sind ja komplett wegsäkularisiert worden. Und vielleicht ist jemand gekommen und hat gesagt, passt mal auf, dieser Film arbeitet schon im Text mit Bezügen, die einen abholen, damit man sich im Jahre 10.000 oder 11.000 nicht komplett lost vorkommt. Und vielleicht haben sie dann gesagt, okay, mit Bibel und sonst was, wir wollen den Film weltweit verbreiten, da können wir, was weiß ich, nicht hier auf orange-katholische Bibel setzen, damit...
Weil man sieht ja, dass sie so ein heiliges Buch haben,
das wird die dann sein, aber sie wird gar nicht erwähnt. Mhm. Aber vielleicht haben die dann gesagt, okay, das scheint ja funktioniert zu haben, dann nehmen wir halt bestimmte Elemente aus der Jetztzeit, die eine Vertrautheit und damit auch eine Kontinuität, so weit entfernt diese Welt ist. Es ist nicht far, far away in a galaxy, in so einer Fantasy-Galaxy, sondern es ist quasi eine Möglichkeitslinie der zukünftigen menschlichen Entwicklung und deswegen gibt es auch Kontinuitäten. Und die eine ist Stierkampf und die andere ist Dudelsack. Ja, aber das ist jetzt so ein rein spekulativ von mir, weil ich glaube nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass das im Text irgendeine Rolle gespielt hätte, dass Pauls Großvater im Stierkampf
Es hat mich, wie gesagt, nicht gestört, weil eben allein dadurch, dass der tote Großvater doch auch sehr dominant mit im Raum steht und diese Generationenabfolge so eine große Rolle spielt, fand ich das ganz gut visualisiert oder da zusammen.
Wir nehmen natürlich Kommentare gern von LeserInnen hin.
Ja. Ne? Ja. Und DuneKennerInnen.
Genau, die dann sagen, was.
Uns nochmal sagen, was los ist.
Genau, was wir ja eigentlich alles gar nicht wissen.
Ja. Weil wir wissen, wenn überhaupt, also. Nee, wir wissen ja nicht mal, was wir nicht wissen. Das sind ja ganz viele Unknowns. Ja,
aber wir stecken auf jeden Fall voller Meinung und die haben wir jetzt kundgetan.
Ich kann auch heute einen Aha-Effekt benennen. Als ich mit dem Fahrrad unterwegs war und dann so drüber nachgedacht habe, ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich in den 90ern ja wie wild immer die Band Dune gehört habe. So eine deutsche Rave-Band, naja, was man halt so gehört hat in den 90ern. Und einer ihrer Haupttitel war auch noch Spice. Also das ist mir heute so... Ja, es ist mir aufgegangen. Ja, genau. Ja. Was man dann so lernt, wenn man sich mit so Sachen beschäftigt. Ja.
Immerhin.
Und da fällt mir übrigens noch ein, vor 5 Jahren haben wir relativ ausführlich über dieses ganze Thema Spice, Drogen, Drogenabhängigkeit, was macht das mit der Gesellschaft, mit den Menschen und so weiter gesprochen. Kommt auch nicht so stark rüber. Also es geht zwar darum, dass Spice abgebaut wird, weil das der Rohstoff ist, den alle haben wollen und der wertvoll ist und dass dafür auch die einheimische Bevölkerung unterdrückt wird. Aber was das mit den Leuten macht und auch mit diesem Abhängigkeitseffekt, ich meine, man sieht, dass Paul da so ein paar psychoaktive Reaktionen hat. Aber
der ist ja sowieso ein Freak.
Ja. Und der hat ja auch Angst davor. Also ich finde, es ist niemand, der darin aufgeht, wird gezeigt, ne? Der wirklich Lust hat, das zu nehmen.
Naja, es wird, glaube ich, gesagt, dass die Freeman sozusagen ein anderes Verhältnis zu Spice haben, weil das bei denen sozusagen im Leben und im Alltag eine größere Rolle spielt.
Es wird nicht gezeigt, meine ich.
Nee, es wird nicht gezeigt, es wird nur erzählt.
Genau,
erzählt,
bei Lynch gibt es ja, da ist ja wirklich, also Orgasmen quasi, so im Spice-Rausch. Und hier ist das, finde ich das so ein bisschen klinisch.
Ja, wird gar nicht explored, ja.
Genau, wer drauf ist, hat halt diese blauen Augen.
Die Fremen sind halt immer drauf.
Ja,
Trophies.
Ja.
Na gut. Ja, dann bleibt ja spannend, wie es jetzt aussieht, ob und wann der zweite Film kommt. Weil soweit ich weiß, war da noch nichts entschieden und keine Verträge unterschrieben und auch noch nicht, die Produktion hat auch noch kein grünes Licht gekriegt und deswegen muss der Film jetzt gut im Kino performen, damit der zweite Teil auch wirklich kommt.
Okay, ich sag 2023.
Ich sag, die machen das schnell.
Ja, ich glaube auch. Weil ich glaube schon, dass er jetzt relativ erfolgreich ist.
Ja, ich glaube auch, oder? Es wirkte schon so. Was sagst du? Auch bald?
Ja, bin sowas von raus.
Seine wahrsagerischen Fähigkeiten sind erschöpft, nachdem er vor 5 Jahren vorhergesehen hat, dass dieser Film nochmal neu
verfilmt wird. Und korrekt gesagt hat, dass heute 7 Personen im Kino sein werden.
Waren das auch 7?
Es waren 7.
Ich glaube auch, es waren 7.
Ich dachte, das wären 9.
Nee, 7. Nee, es waren genau 7.
Ja. Genau.
Okay, Gregor enthält sich der Stimme.
Genau, ich brauche mehr Spice, dann klappt es auch
mit der Form. Bitte vorhersagen.
Ich glaube, dann sind wir durch für heute, oder? Das war schön.
Ja, danke schön.
Genau, das hat Spaß gemacht. Und man merkt, manchmal muss man einfach lange warten, bis man wieder was zu bereden hat. Mhm. Lieben Dank, dass du heute auch hier wieder warst.
Danke, Lea, dass ich wieder dabei sein durfte. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ja, es war auch ein toller Anlass, das erste Mal Postpandemie wieder ins Kino zu gehen mit euch.
Ja, es war irgendwie war schön heute. Ne?
Ja.
Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Wann auch immer.
Genau, tschüss. Wann auch immer.
Danke.
Tschüss. Ciao.